Oh, der riecht aber ganz anders. Hm.
Der riecht mehr nach Dreck. Ja, der Thomas hat da irgendwie in einer Kantine noch eins gefunden, ne? Thomas?
So ist es. Ich war eben oben kurz in der Agenturküche und dachte, welche Weingläser kriege ich da weggeschleppt?
Meine Hose runter.
Deine und die vom Wein.
Ja.
Was?
Finde ich auch.
Ich weiß, ein kleines
Schlag in die Fresse, oder? Interessant ist so. Auf die 12, voll auf die Nase.
Aha.
Vor allen Dingen in der Nase.
Ich sauge immer mit einer Nase ein.
Ja. Ich habe wieder Charisma in der Nase.
Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja. Obwohl Rheinhessen bekannt dafür ist, dass das hübsche Töchter hat. Ne? Und die heiraten ja dann auch meistens in der Branche, also Winzer und Winzerin, so kommt dann mal ein größeres Weingut zustande.
Also ich sag mal so, ich habe meinen besten Freund, der wohnt in Niederolm, gestern gefragt, ob er einen guten Spruch zum Wein für mich hätte. Und er sagte, nein, sowas gibt's hier nicht. Und jetzt kommt Dietmar mit sowas.
Willkommen zu einer neuen Folge von In Vino, wer, wie, was und wie kann und soll und darf es auch nicht anders sein. Heute wieder vereint an meiner Seite und gemäß unseres heutigen Themas Weine aus Rheinhessen, kann ich es wohl auch schöner nicht ausdrücken, da hogge die immer da hogge. Hello und Cheerio, der mit einem Rebstock gekrönte Weinprinzessin Sebastian Klein und natürlich der Weinkenner schlechthin, denn immer wenn er Wein trinkt, merkt er sofort, ah, Wein, Thomas Mühlnickel, hallo ihr zwei.
Ah, es ist kein Kaffee, ich weiß. Nein, von wegen die da immer hocken, Dietmar. Ich war letztes Mal krank, als du dich mit Claudia da alleine...
Ja, das wieder woanders rumgehockt.
Ja, da habe ich zu Hause gehockt, weil ich Corona hatte. Jetzt bin ich endlich wieder mit einem Gast hier. Freue mich sehr auf diesen Abend. Und wir haben ja immer die Diskussion, in welchen komischen Räumen wir manchmal sitzen. Heute ist etwas passiert, das hatten wir auch noch nie. Ich sitze heute in unserem Studio in Berlin und bin alleine. Eigentlich sitze ich ja gerne mit euch hier zusammen. Und heute sitze ich ganz allein im Studio, habe niemanden bei mir, aber...
Der arme kleine Thomas möchte bitte aus dem Studio abgeholt werden.
Ich hoffe, am Ende des Abends sehe ich mehrfach.
Hallo Sebastian.
Hallo Dietmar, ich grüße dich.
Du bist doch so rot im Gesicht, was passiert?
Ja, danke, dass du es nochmal ansprichst. Ich komme gerade aus dem Urlaub aus Holland und habe natürlich einen Fahrradausflug an die Nordsee gemacht. Und wie das dann so ist als deutscher Tourist, man vergisst sich mal wieder einzucremen und deswegen bin ich schön sonnenverbrannt.
Fotos davon seht ihr auf unserem Instagram-Kanal, die müssen wir dringend posten, Fotos von heute.
Sieht so ein bisschen englisch aus, so, weil dann...
Und ich dachte ja, Sebastian ist heute so besonders aufgeregt, weil Sebastian erlebt ja heute hier seinen Wunschgast. Sebastian hat ja ganz, ganz eigenständig einfach mal auf Instagram jemanden angeschrieben, den er unbedingt in diesem Podcast haben wollte. Und wir sagten, Sebastian, das war eine super Idee von dir. Und heute ist dieser Gast da, auf den Sebastian sich so sehr gefreut hat. Dietmar, wer ist es denn?
Traum, lassen wir ihn nicht lange warten. Er scharrt schon mit den Hufen, deswegen lassen wir ihn rein. Nämlich unser heutiger Gast ist natürlich Koch. Er ist auch Fernsehkoch, er ist auch Kochbuchautor, Unternehmer. Aufsteiger des Jahres 2012, vom Gourmillon als innovativster Koch des Jahres ausgezeichnet, Michelin-Sternträger. In seinem Bootshaus gibt es schon seit Jahren immer was lecker an Bord. Beef Buddy, Polenta-Liebhaber, Soßengott, ein Freitagfreund, Borussia Dortmund-Fan, Wahlmainzer, toleranter Westfale. Und deshalb sagen wir Glück auf, der Buchholz kommt. Herzlich willkommen bei In Vino Werde Was. Unser Gast, Frank Buchholz.
Yay. Hallo. Ja, vielen Dank. Danke für die Blumen.
Also ein kleines Sträußchen gibt es bei uns immer am Anfang zur Begrüßung.
Ja, das ist mir doch immer ein bisschen peinlich, wenn ich ganz ehrlich bin.
Der Wahlmainzer oder was?
Nee, der Wahlmainzer und Rheinhesse, das genieße ich heute. Nee, ich meine so diese ganzen Dinge, die man früher mal verbrochen hat, dass ich die da immer wieder auf den Teller gelegt bekomme.
Naja, es gehört zum Leben dazu. Mhm. Ne? Ich meine, das ist, ich muss ja auch sagen, da kann man ja auch, oder du vor allem, ja sehr stolz drauf sein. Ich meine, das ist ja schon nicht mal eben einfach mal so aus der Hosentasche genommen.
Ne? Nee, das war viel Arbeit. Ich genieße, habe das auch immer genossen, diese Arbeit. Und ich genieße auch die heutige Zeit, wo ich mit dem ganzen Sterne-Gedöns, sage ich jetzt mal, und den Auszeichnungen nicht mehr so viel zu tun habe, weil das Bootshaus, das ist ja ein bürgerliches Restaurant mit einer schönen Aussicht.
So soll es sein in Mainz. Rheinhessen, ist das eigentlich so eine richtige Liebe für dich geworden? Weil du hast uns heute auch das Thema Rheinhessen-Weine Kredenz. Ist das deine neue Liebe geworden?
Ach, weiß ich nicht. Das ist meine neue Heimat. Und klar liebe ich das auch ein Stück weit weg, weil diese Menschen so eine gewisse Ehrlichkeit haben, auch die und eine Ehrlichkeit, die ich aus dem Ruhrgebiet anerzogen bekommen habe. Und vor allen Dingen, die arbeiten gerne mit dem Dreck, wie wir früher unter Tage, so machen wir das über Tage heute mit dem Wein. Und das finde ich schon toll, dass das nicht nur im edlen Zwirn getrunken wird, sondern dass das wirklich Leute auch machen, die sich die Hände schmutzig machen und die das lieben. Das darf man auch nicht vergessen. Da ist ja immer die Natur, die dagegen spielen will. Und wenn du da ein bisschen ehrgeizig bist, dann hast du wirklich einen extrem starken Partner, den du einfach mal besiegen möchtest.
Apropos starker Partner, du hast eben im Vorgespräch gesagt, komm, lass uns schon mal eine Flasche aufmachen. Ja. Ich würde sagen, wir warten heute mal gar nicht lange und machen einfach mal los und schauen mal, was für starke Partner wir heute an Bord haben. Weinprinzessin, du bist dran, welchen Wein trinken wir?
Ja, also wir haben hier unsere drei Weine im Hintergrund, habe ich sie uns präsentiert. Ich hoffe, ihr könnt sie alle sehen. Ich weiß selber nicht, welcher wo steht. Da ich gerade erst umgezogen bin, habe ich natürlich unsere schöne Lostrommel nicht mehr. Aber ich dachte, das gibt trotzdem ein schönes Bild ab. Und ich greife jetzt in die goldene Mitte und sage euch sofort, wer das ist.
Ach, oh, die rechte Frage.
Ich mache doch gar keinen Wein. Ich trinke nur Wein.
Wir trinken einen Wein namens Frank Buchholz.
Also darf ich meinen auch aufmachen?
Ja.
Wird auch Zeit.
Genau.
So, wir öffnen alle unsere Weine. Das ist immer der Moment, wo es im Podcast kurz mal eine Sekunde still wird, weil alle an der Weinflasche rumfummeln und versuchen, irgendwie diese harte Verpackung, die drumherum ist, abzukriegen. So ein bisschen wie Weihnachten.
Ich trinke schon mal.
Hinterhand? Ja. Ich muss erstmal hier noch einen sehr gut verklebten Verschluss hier.
Ich kämpfe heute auch mit meinem Korkenzieher, weil zu Hause habe ich ein Kellnermesser und hier habe ich jetzt so ein altes Flügelteil.
Obwohl, das ist wirklich, gefunden. Also ich finde das nach wie vor gut. Früher fand ich das ein bisschen spießig, aber das ist sehr zuverlässig. Ne?
Das stimmt, du kriegst ihn auf jeden Fall raus am Ende. Ja,
und ordentlich. Also wenn du da eine Spindel vergisst, ordentlich reinzudrehen, dann ist das ein bisschen schwierig. Ne?
Wenn das Zahnrad gut ist,
hört sich gut an.
Kriegt man es raus. Ja, das hört sich schon mal sehr gut an.
Das war ein anständiges Geräusch. So, das Erste, was ich sehe, seit Christian Lohse darf ich nicht mehr sagen, der Wein ist weiß. Ich sehe aber, es ist kein Rotwein.
Der riecht aber schon mal. Sehr fruchtig.
Da kommt eine Menge bei raus, gell?
Ich glaube, wenn er ein bisschen Luft hat, dann wird er auch noch besser.
Die Zeit nehmen wir uns.
Und das ist ein Wein, wo ich sagen würde, das ist ein Paradebeispiel für Understatement und für richtige Bodenhaftung. Also ein ganz, ganz großer, dieser Zunft ist, der den macht. Aber da sehe ich auch schon unterschiedliche Gläser. Ne? Die einen sind von Ikea, der hat da ein Salto oder ist das ein, sieht mal, was hast du da rausgekramt? Was ist das für ein Glas?
Das hier ist Schottzwiesel.
Ah, Schottzwiesel, okay, neuer Partner.
Mundgeblasen.
Neuer Partner. Mundgeblasen, oder?
Mundgeblasen, aber nicht von mir.
Und ja, der Thomas hat da irgendwie in einer Kantine noch eins gefunden, ne? Thomas?
So ist es. Ich war eben oben kurz in der Küche und dachte, welche Weingläser kriege ich da weggeschleppt? Und von der Größe ist das hier schon das Weißweinglas bei uns. Das andere waren so riesengroße Burgunderkelche, mit denen ich heute Abend nicht arbeiten wollte.
Ja, aber ich finde einfach, klar ist das wichtig, so ein Glas, aber ein guter Wein schmeckt auch im Wasserbecher. Ne? So bin ich groß geworden mit dem Wein. Man muss das auch nicht übertreiben. Hauptsache Wein, ja.
Frank, du bist ja nun, was die Gastronomie angeht, ja schon wirklich sehr bewandert, denke ich mal. Aber wenn du abends irgendwo einen sozusagen mit deinen Freunden trinkst, hast du da einen Trinkspruch oder machst du sowas?
Nein, wir sagen Prost. So. Im Ruhrgebiet sagt man Prost zum Wohl. Dann, wenn man so ein bisschen ein paar Akademiker am Tisch hat, Cheers. Ne? Also da gibt es ja 1000 Sprüche. Ich sag Prost zum Wohl.
Prost.
Ah, feiner Tropfen. Der kommt spritzig rein und geht leicht herb raus.
Ja, kann man, wirklich cool. Kann man sagen, ja. Ja, wirklich. Nee, ganz großer ist das. Also ich bin da froh, dass ich da noch eine Kundennummer habe, weil das ist eigentlich so gar nicht mehr im normalen Leben zu bekommen. Ne? Oder dann auch exorbitant teuer. Aber ab Hof sind das faire Preise und sobald er den Hof verlässt, der Wein, dann ist er das Zwei- oder Dreifache unter Umständen nach einem Meter schon wert. Ja, das finde ich auch beachtlich, wie das die Wertschätzung Wein gegenüber über den Preis formuliert wird. Das finde ich einfach schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ja ein schönes Lob. Ne?
Wir hören also schon raus, Rheinhessen ist ja eines der größten Weingebiete, das größte Weingebiet Deutschlands.
Das größte,
und wir sind hier nicht bei einem Massenproduzent, sondern wir sind hier wirklich bei einem Winzer, der weiß, was er tut.
Ja.
Und eine Schlange von Menschen vorm Hof stehen hat, die ihm die Weine abkaufen und wegnehmen sofort.
Ja, nee, also der pflegt seine alten Kunden und dann kommen wenig neue dazu und die Mengen sind überschaubar. Könnte ich jetzt gar nicht genau definieren, wie viele Flaschen da insgesamt produziert werden, aber ich finde diesen Umgang miteinander, also mit alten Partnern und neuen Partnern, das finde ich einfach sehr fair. Weil das sind ganz faire Preise und wirklich sobald, er könnte das Doppelte nehmen, er macht auch keinen Direktvertrieb oder sonst was, sondern es ist wirklich nur Winzer in Anführungsstrichen und das ist ja heutzutage auch nicht mehr gang und gäbe. Da gibt es ja große Namen, die sich da einfach auch ein bisschen anders tummeln.
Also du sprichst schon mal von einem Winzer, das heißt, es ist schon mal ein Eher.
Ja, würde ich sagen, ja. Ja. Ist ja bei den, also es sind ja leider wenig Damen dabei, ne? Also
ja,
obwohl Rheinhessen obwohl bekannt dafür langsam ist, dass das hübsche Töchter hat. Ne? Und die heiraten ja dann auch meistens in der Branche, also Winzer und Winzerin, so kommt dann mal ein größeres Weingut zustande.
Wir sehen ja auch schon, auch wir müssen schon auf einen eher zurückgreifen für eine Weinprinzessin.
Ne? Also, der arme Kerl.
Aber apropos, jetzt kommt's. Sebastian ist normalerweise in der Weinbeschreibung unerbittlich. Wir nennen ihn auch das Fallbeil, was dem für ein Quatsch manchmal einfällt, wie es an diesen Wein schmeckt. Aber du bist ja heute sein Mega-Wunschgast. Ich glaube, er wird jetzt ganz, ganz
diplomatisch.
Er wird sehr diplomatisch jetzt deinen Wein besprechen. Quarkfee, wie ist der Wein?
Ja, also das ist natürlich ein absolut hervorragender Wein. War mir auch klar, dass wir hier nicht enttäuscht werden. Geruchlich würde ich mal sagen, bin ich hier in der Obstabteilung bei Nektarine und in die Richtung Zitrusfrüchte. Allgemein ein bisschen reife Früchte, die ich hier rausrieche. Und geschmacklich ist er wirklich der absolute Wahnsinn. Ich muss mich jetzt schon echt zurückhalten. Und ich glaube, die Flasche wird heute noch leer. Und ansonsten habe ich noch so ein bisschen so eine Pfannkuchen-Intention hier so in die Richtung. Vielleicht so ist das der Puderzucker hier oder so.
Hat man auch noch nicht Pfannkuchen gehabt. Das ist auch sehr interessant, ja.
Aber ich war jetzt auch gerade erst im Pfannkuchenhaus in Amsterdam. Vielleicht hängt mir das noch ein bisschen nach.
Vielleicht ist es auch deine verbrannte Haut. Man weiß es nicht. Aber ich muss sagen, es ist ein unheimlich weicher Wein. Er hat, wie du schon sagst, eine schöne Zitrusnote. Pfirsich finde ich auch gut. Pfannkuchen finde ich jetzt interessant. Hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Ich bin sicher, es ist ein Riesling. Der ist aber wesentlich weicher. Es gibt so viele Rieslinge, die haben so ein bisschen so, ich sag mal, die Perlen so ein bisschen noch im Mund. Ne? So, das macht der hier nicht. Und ich finde den einfach wirklich sehr schön rund. Also, mir gefällt er auch. Unheimlich gut.
Kein junger Wein, oder, Dietmar? Der hat doch bestimmt 3-4 Jahre auf dem Buckel locker.
Also, er ist schon in den 20ern, ja? Würde ich sagen. Ja. Weil er hat noch so eine, ich finde, noch so eine Frische drüber. Ja, die ist noch nicht so gesetzt. So würde ich, glaube ich, jetzt Claudia Stern zum Beispiel sagen.
Ja, das mag sein.
Ja, so Claudia, die kann das, ja.
Ja, die hatten wir gerade erst letztens bei uns zu Gast. Die Claudia. Die hat sich übrigens sehr über meine Weingläser mokiert.
Warum?
Sie sagt so, das ist die Glasformation von Schotzwiesel, die nicht unbedingt günstig für zum Weintrinken ist, aber mir tut es bisher immer ganz gut.
Ja, okay, die ist auch, Claudia ist auch ein bisschen snobby, was sowas betrifft. Also.
Aber sie hat aus meinem Kelchen getrunken. Thomas, was sagst du?
Ich mag ihn sehr, sehr gern. Ich finde, das ist ein sehr leckerer, schöner Wein. Ich finde, das ist ein guter Sommerwein. Ich finde, gerade jetzt im Juni, wo wir ja gerade unterwegs sind, finde ich, passt ja gerade wunderbar in die Jahreszeit. Frischer, sommerliches Teil. Ich würde den gerne zu so einem richtig leckeren Fischgericht trinken. Ich finde, der könnte bei mir in meiner Welt gut zu einem Zander gehen. So ein schönes, leichtes Fischgericht, da könnte ich ihn gut zu essen. Und ich hoffe, ich erzähle Frank jetzt keinen Quatsch an der Stelle.
Du, keine Ahnung. Also ich finde Wein, also auch so einen sogenannten Riesling wurde ja getippt. Und gerade weiß in der Qualität, also das passt auch zu einer leichten Pasta, zu Burrata, Tomaten. Also wirklich so eine klassische, schöne, feine Sommerküche. Ne? Alles, was so ein bisschen leichter ist und bekömmlicher. Weil sowas Filigranes wie da im Glas ist, das findet man auch in Rheinhessen nicht gerade selten. Also es gibt schon relativ häufig, das liegt aber an der Struktur der Böden. Und handwerklich gibt es auch wenn wir das größte Anbaugebiet Deutschlands sind, aber es gibt da wirklich einen richtigen Druck an jungen und älteren Kollegen, die sich einfach um Qualität scheren, ne? Und nicht nur um die Menge.
Machen wir mal die Hosen
runter. Das ist einer meiner Lieblingsweine.
Hose runter. Hose runter?
Meine Hose runter.
Deine und die vom Wein.
Ja. Was? Vorsicht, Frank, wir haben immer noch die Möglichkeit,
Bildmaterial zu machen. Was ihr jetzt.
Das kannst du ruhig machen, das ist so klein, das Material.
Was ihr jetzt gerade nicht sehen konntet, Frank Buchholz ist gerade aufgestanden und wir sahen seinen Schritt, aber er war noch bedeckt, aber er drohte uns an, es zu ändern.
Ja, soll ich jetzt den Strumpf abziehen?
Oder so? Ja, genau, den Beinstrumpf.
Ja, ja, ja.
Nein. So, da ist er, der liebe Klaus Keller. 21er Jahrgang, also nichts ganz Frisches, aber auch nichts Gereiftes. Ne? Mhm. Ja. Und wenn ich dem jetzt noch ein bisschen mehr Luft gebe, also früher aufmache und ich lasse ihn trotzdem gekühlt, ob im Dekanter oder einfach mal so, dann wird er auch noch viel weicher. Und das ist ein Spiegelbild dessen, was so handwerklich möglich ist, wenn man die Natur versteht und was auch richtig Spaß macht, dass man nicht direkt die Flasche an dem Abend köpft, Sebastian, sondern vielleicht morgen noch mal ein bisschen nippt. Was macht der Rest? Wie hat der sich so entwickelt? Ne? Oder direkt zwei Flaschen aufmachen. Das kann man natürlich auch.
So, jetzt sprichst du mit ihm.
Nee, dann stelle ich die gleiche
Zeit. Dann kannst du auch zur Seite stellen erstmal. Also wirklich, das ist schon ein großes Kino. Und das ist ein Lagenwein. Also von der Pfälz.
Von der Pfälz.
Und eigentlich in der Kategorie und im Inhalt wie ein großes Gewächs zu sehen. Und so, also das ist das bei Kellers das große Gewächs für den kleinen Geldbeutel, würde ich das so formulieren. Ich hoffe, die sind nicht sauer, wenn ich das so sage.
Was kostet der denn?
Kann ich dir jetzt nur meinen Preis nennen? Das wäre jetzt unfair. Da muss jeder mal googeln. Aber ich würde sagen, okay, im normalen Internet, also wird der deutlich über 20 Euro kosten in der Regel.
Ja, großes Gewächs ist ja eigentlich im Grunde genommen ungefähr immer so zwischen, ja, 20
ist bis aber, 30. Aber nicht deklariert als großes Gewächs, also das muss ich dazu sagen. Ne? Und wenn vielleicht auch 28, das kommt immer drauf an, was für ein Jahr da ist. Und da gibt's auch keine Mengen von, ich würde jetzt mal sagen, lass es vielleicht mal 10.000 Flaschen sein.
Ich habe ihn gerade gegoogelt, ich habe ihn für 45 bis 50 Euro gefunden, die Flasche.
Siehst du, da war ich einfach... Das ist natürlich für Einsteiger auch immer schwierig, wenn du, jetzt sind wir hier in Rheinhessen oder in Mainz und direkt an der Quelle, das ist einfach auch gut, wenn der Wein vor Ort noch günstiger zu kaufen ist, aber jetzt für so Leute, die ein bisschen jünger sind und neugierig sind und sagen, ich trinke jetzt noch eine Flasche Wein mal, ich weiß nicht, wie alt ich war, dass ich mal mit den Preisen angefangen habe, das hat sich eigentlich immer so bei 7 Euro bis 20 Euro mal hochgeschaukelt, wo ich sage, ich mache mal eine Bulle auf und bei 45 bin ich heute auch ein bisschen vorsichtig, aber das steht bei mir im Schrank und ja, das wird dann auch getrunken.
Ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, muss ich wirklich sagen. Es ist ein wunderbares Getränk und lässt schon mal einfach auf eine gute nächsten 2 Stunden hier anstoßen. Das ist schon mal ein guter Beginn. So kann es weitergehen, oder?
Ja. Da hat sich doch also einer heute um den Sieg beworben.
Soll nicht schlechter werden.
Frank, du hast familiär gesehen, dein Ziehvater kam aus Apulien.
Ja, der lebt noch.
Das so richtig,
der lebt noch und der
kommt auch. Oh, Entschuldigung.
Ja. Alles gut.
Ja, kommt aus Apulien. Und deine Mama, und das finde ich so schön, weil ich hatte irgendwo gelesen gehabt, was so Wiener Küche angeht zum Beispiel, gerade was Wiener Schnitzel angeht, das hättest du von der Mama gelernt. Oder gib mein österreichisches Herz aus, weil ich bin ja Österreicher. Und da dachte ich so, ist ja toll. Also woher kommt also so dieser Fable fürs Kochen auch, beziehungsweise eigentlich Was hast du so aus deiner Kindheit da mitgenommen?
Also ich habe mitgenommen nur gutes Essen, ne? Und viel Spaß. Also ich bin auch in so einer Pizzeria groß geworden von meinem Papa, wo meine Mama nicht nur die Buchhaltung gemacht hat, sondern mit serviert hat, bis dass wir dann irgendwie mal eine zweite aufgemacht haben. Und das war ja das Faszinierende, dass ich immer wieder Leute hatte, die Spaß beim Essen hatten später, bis ich mal begriffen habe, dass das auch mit dem übermäßigen Konsum von Wein zu tun hatte. Aber es war einfach immer schön. Und das, was ich von meinem Vater mitbekommen habe oder meinem Ziehvater, das ist einfach gutes Essen. Die Italiener investieren immer in gute Produkte. Und ich habe eigentlich da nie drüber nachgedacht damals, ob ich jetzt Koch werde, ob ich die Gastronomie bestreite, sondern ich habe einfach gelernt, was eine gute Pasta ausmacht, dass wir mit der Familie in Italien, in Apulien 5-6 Stunden gegessen haben. Es war als Kind, 6-Jähriger, nie langweilig, weil man durfte trotzdem alles machen, was man zu Hause oder was ich dann von meinen Schulkameraden, wenn die dann sonntags Essen hatten mit der Familie, immer haben sie sich genervt gefühlt, das gab's da gar nicht. Es war immer interessant, weil man auch vorher in die Küche mal gucken konnte und die Anna hat dann gekocht, also die Schwester von meinem Papa, und die war auch, glaube ich, die oder ist auch, glaube ich, immer noch die bessere Köchin, weil das einfach so bodenständig und urig, und da wurde über die Tomate philosophiert, das, was ich alles aus Deutschland zu der damaligen Zeit gar nicht kannte.
Das heißt, der Koch in dir wurde gar nicht angelegt über so ein Buch vom Arbeitsamt, wo es heißt, was kannst du für Ausbildung im Leben machen, sondern der Koch wurde angelegt als Kind. Nee.
Ja, und weil ich das gesehen habe, das war natürlich auch viel Arbeit, also ich habe meine Eltern nicht so häufig gesehen, aber das war nicht so, dass ich das empfunden habe, als ob das eine Last oder keinen Spaß gemacht hätte. Und das waren ja keine gelernten Leute, das waren Autodidakten. Meine Mutter war irgendwie Sekretärin, die hat früher bei Progas in Dortmund im Vorstand da irgendwo die Betreuung von so einem Manager übernommen, und dann haben die sich irgendwann mal kennengelernt und dann ging es los. Haben sie einfach aus so einer Eisdiele, die dann eine Musikbox bekommen hat, und dann kam daraus, wurde eine kleine Bauerndisco, und der Traum von meinem Vater war aber immer, mit seinem Bruder zusammen irgendwann mal ein Restaurant zu eröffnen, und so kam das Meisterhaus in Unna dazu. Und das haben die wirklich zur Perfektion geführt. Und der hat sich auch weitergebildet. Er hat dann beim Harald Wohlfahrt so damals so Soßenseminare übernommen. Dann gab es eine kleine Gourmetkarte. Aber eigentlich Pizza und Pasta, das war immer so das Gros, was die Leute auch wollten. Und die haben damals auch, glaube ich, 4 oder 5 Jahre gebraucht, bis man mal verstanden hat in Unna, was so eine Pizza ist. Ne? Also das war ja irgendwie nicht so gängig vor 55 Jahren, sage ich mal. Oder 56 Jahre, ich weiß das nicht genau. Ja. Und darüber ging das, also unter anderem. Ich wollte es gar nicht lernen, sondern wir haben auch nie darüber gesprochen innerhalb der Familie, ob ich das mal weitermache oder was ich mache, sondern nie, nicht ein einziges Mal, sondern ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde gerne Kaufmann lernen, also Hotelkaufmann, weil ihr könntet da vielleicht noch einen gebrauchen, und habe mich dann in Hamburg in mehreren Hotels beworben, und die haben aber nur Kaufleute eingestellt mit 18, und dann habe ich gesagt, ich wollte unbedingt aus der Schule raus, und habe ich gesagt, okay, müsste jetzt zwischendurch was anderes machen. Und dann habe ich eine Ausbildung in Castrop-Rauxel machen können. Und das war eigentlich das Fundament für alles, was danach kam. Ich habe beim Franz Feckel lernen dürfen. Und da kamen dann auf einmal Leute, die vorher in Hongkong, der Ralf Kutzner, der ist heute in der Residenz Bülow als Gastgeber und Hoteldirektor. Der war der Sous-Chef. Und da waren lauter tolle Leute, die kamen aus London. Und die Familie Stromberg hat das damals betrieben. Und das war Wahnsinn, wo ich das erst alles gar nicht so verstehen konnte, aber das war das Fundament für alles, was danach gekommen ist, was ich machen durfte und heute noch machen darf.
Ja. Aber war dann dieser Weg schon vorgezeichnet, dass du auch wirklich zu Leuten wie Hans Haas und Heinz Winkler und so auch gehen wolltest, oder hat sich das irgendwie auf dem Weg Stück für Stück ergeben?
Das hat sich dann in der Ausbildung auch so ein bisschen kristallisiert, dass wir so Ausflüge gemacht haben. Dann sind wir dann mit dem Betriebsbus, der hatte keine Fenster, hinten Matratzen reingelegt und in die wie hieß das denn nochmal da hinter Aschaffenburg? Boah, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber es war auch so damals so eine Kaderschmiede. Dann sind wir ins Tantris mal gefahren. Da war der Winkler damals zum Essen von Castrop-Rauxel. Da waren wir im Landhaus Scherer in Hamburg mal zum Essen. Und so habe ich dann eben diese Art von Gastronomie auch nochmal kennengelernt. Und meine Eltern sind aber auch in ihrem freien Abend immer so roundabout 150, 200 Kilometer immer so. Alle 2 Wochen haben die sich ein gutes Restaurant ausgesucht. Ich war da neugierig, bin da mitgefahren. Nicht nur wegen dem Ambiente, sondern was hatten die für Weine? Wie waren die Kellner? Wie sind die damit umgegangen? Was waren da für Gäste? Einfach so eine ganz normale Grundneugier. Und daraus ist das dann alles am Ende entstanden. Ich habe dann direkt nach der Lehre habe ich mir gesagt, okay, musst du mal zu dem besten Italiener gehen in Deutschland. Das war der Rino Cassati am Eberplatz damals. Da waren wir auch ein paar Mal essen. Und dann hast du erstmal auch gemerkt, was du gelernt hast, also in dem Betrieb und was die da gemacht haben. Und dann habe ich auch das so ein bisschen empfunden, als ich in der Ausbildung war, dass das einfach viel wertiger war als vom Handwerklichen, als das, was ich dann da vorgefunden habe. Und dann war ich eben auch Wanderschaft, wie man das so macht. Ich war immer neugierig auf die Städte, auf die Küchen und vor allen Dingen, ganz wichtig für mich, waren immer die Menschen und die Kollegen.
Von den Menschen lernt man viel.
Ja, deswegen hat es sich auch dann letztendlich nach Mailand verschlagen, also aufgrund auch diesen Hang zur italienischen Küche.
Das kam dann noch, ja, okay, da waren eben viele Parallelen, weil der Heinz Winkler ist ja Südtiroler gewesen und Gutero Marchese, dann habe ich den Mario Gamba da kennengelernt, der hat in München auch ein gutes Lokal, das Aquarello. Also das ist, würde ich jetzt sagen, heutzutage der beste Italiener in Deutschland. Und der war sehr gut befreundet mit Gutero Marchese und dann haben wir den mal bei so einem Gastkochen kennengelernt. Und das war eben eine ganz schlichte und trotzdem sehr feine, elegante Küche. Und alle anderen haben dann noch irgendwie so Shishi gemacht. Und das hat mich schon beeindruckt, mit welchem Respekt die anderen Kollegen trotzdem an den Rang gegangen sind und haben gesagt, finde ich toll, was du da machst mit deinem Risotto Milanese und ja, und so ging das dann los, dass ich gesagt habe, jetzt musst du auch mal nach Mailand, ja. Aber für mich das Prägendste war eigentlich das Tantris in München und der Heinz Winkler lebt ja auch leider nicht mehr und da habe ich erstmal verstanden, was Spitzengastronomie bedeutet. Die hatten damals 3 Sterne und der hat sich gerade vorbereitet auf Aschau mit seinem, mit seiner Selbstständigkeit, wie er Stühle ausgesucht hat, wie das war, wenn wir Essen gekocht haben für Kochbücher, dass er gesagt hat, das sieht man doch, wenn das nicht schmeckt. Also der hat uns dann auch zusammengeschissen, wenn der Teller, der fotografiert wurde, nicht lecker war. Und dass das eigentlich sehr komplex ist, dass man immer zu 100% sich drauf konzentrieren muss und auch alle Leute drumherum müssen einfach Disziplin und Ehrfurcht und Bauchgefühl haben.
Wenn du so neue Gerichte kreierst, Das ist ja wirklich eine Kunst eigentlich, ne? Also die Sachen zusammenzubringen, dass das sozusagen ein neues Genre, könnte man schon fast sagen, wird. Denkst du da öfter ein bisschen auch, oder kommt das ab und zu mal so, dass du sagst, das kommt auch so aus der Kindheit, also so nach dem Motto, welches Essen, Essensgeruch lässt dich sofort an Kindheit entdecken, du kannst das sozusagen in neue Formen bringen? Oder woraus kreierst du dann so ein neues Gericht?
Das sind bestimmt ähnliche Dinge, aber es ist so wie bei den Winzern auch. Man guckt eben, das ist ja, fällt einem ja heute einfacher als früher, was ob das jetzt Instagram, Facebook oder das ganze Netz ist, kann ich mich ja viel erstmal nur visuell, aber viel mehr informieren, als das früher war, weil da gab es nur eine Zeitung und ein Telefon und Kochbücher, wenn du jetzt aus den USA was haben wolltest, dann musstest du da jemanden kennen, der da mal was schickt. Oder damals gab es in Frankfurt auch einen Laden, der dann so internationale Sachen angelegt hat. Und dann lässt du dich inspirieren. Also die Winzer, die probieren ja sehr viel, ob das jetzt auch jetzt in Rheinhessen, ob das jetzt Burgund ist oder Bordeaux ist. Und das ist ja auch wichtig, dass man so eine Stilistik kennenlernt und warum macht der eine das so und woher kommt der Boden so her. Und so habe ich mich da auch immer an diesem Thema der Kollegen orientiert. Ich habe aber immer, und das war das Wichtigste für mich, immer den Gast gesehen, dass es nicht zu kompliziert wird für den und dass das trotzdem ein Erlebnis wird, dass er einfach sagt, er hat einen Genuss, er ist satt und fühlt sich wohl. Und das waren so diese Parameter, die für mich immer am wichtigsten waren. Und der Ursprung ist immer ein gutes Produkt. Das ist wie wenn du einen normalen Acker hast, wo Rüben gemacht worden sind, da kannst du jetzt nicht sagen, du machst da einen großartigen Wein drauf. Es sei denn, die Bodenbeschaffenheit ist so und du brauchst einfach da auch immer Partner drumherum, die für dich produzieren oder wo man eben das einkaufen kann, was man an guten Produkten haben möchte und die musst du suchen oder dann selber motivieren, dass sie dir sowas produzieren zum Beispiel. Und das war immer meine Stärke, Netzwerke zu bauen.
Apropos Netzwerke, wenn du deine Weinkarte in deinem Restaurant zusammenstellst, das wird im Bootshaus jetzt ja anders sein, als es vorher, als du noch Sterne oder einen Stern gehabt hast, gemacht hast. Aber wie stellst du deine Weinkarte zusammen? Lässt du dich da beraten oder gehst du da selber ran oder auch über dein Netzwerk? Wie machst du das?
Also die erste Weinkarte, als ich in Gonsenheim das Sterne-Restaurant eröffnet habe, da habe ich einen Kollegen angerufen, den Hendrik Thoma aus dem damals noch Louis C. Jacob.
Den kennen wir doch.
Den habe ich über Hendrik. Den habe ich über Vox kennengelernt und das ist ja auch ein ausgebildeter Koch und den habe ich gebeten, mir einfach mal eine Weinkarte zu bauen, die nicht nur Mainstream ist, sondern die so ein paar Inhalte hat, die hier so in der Region nicht gängig waren, auch im offenen Bereich. Und ich habe ihm aber auch von vornherein gesagt, also ich möchte nicht mehr als 60 Positionen auf der Karte haben. Dieses Weinbrett, was wir damals benutzt haben als Karte, das habe ich heute noch im Bootshaus. Und das war für mich eben wichtig, dass man nicht nur 60 Positionen, also nicht so ein umfangreiches Angebot, aber trotzdem für jeden muss was dabei sein, auch für Leute, die dann irgendwann am Abend durchdrehen und meinen, die müssen jetzt einen Petrus trinken. Und eben fokussiert haben wir das auf die Region Rheinhessen, war das Pfalz und ein bisschen Rheingau. Rheingau ist immer so für mich sauer gewesen. Es war immer Sauerkraut. Oder du musst das so lange in den Keller legen, dass du sagst, okay, ich weiß gar nicht, ob ich so alt werde, dass ich das noch trinken kann. Also das hat sich ja auch alles von der Stilistik ein bisschen verändert. Und der Vorteil war damals auch schon für mich ganz klar, Rheinhessen, das sind direkt trinkbare Weine. Und die Stilistik weltweit ist auch so, dass man so gar nicht mehr drauf groß vom Handwerklichen darauf achtet, dass die Weine, auch Rotweine, erstmal so in 5 oder 6 Jahren sich entwickeln, sondern die müssen eigentlich auch jetzt schon trinkbar sein. Und das ist auch meine Intention, weil es sind so viele Sammler auf der Welt. Das ist nicht zum Sammeln da, sondern es ist zum Saufen, das Zeug. Und so hat der Henrik die erste Karte gebaut. Und heute ist es einfach so, wenn ich irgendwo mich ein bisschen informiere, ich spreche das mit den Kollegen hier in meinem Betrieb ab und sage, mach mal ein paar Vorschläge. Und was mir schmeckt, das kommt auf die Karte. Und was mir nicht schmeckt, das lassen wir einfach stehen oder nimmst zum Kochen. Und so funktioniert das. Ich will ja auch nicht das Ganze hier einmal das Gleiche trinken. Klar habe ich Vorlieben, gerade im Rotweinbereich. Das ist eben nicht Deutschland, weil Spätburgunder, die brauchen auch zu viel Luft und zu viel handwerkliches Können, um das in so einer richtigen Kneipe dementsprechend zu präsentieren, dass der Gast dann auch sagt, okay, da erkenne ich den jetzt wieder, der da den Stoff gemacht hat. Und da sind eben Spanien, Portugal und Italien, also meine Favorites. Ne? Frankreich bin ich gerade dran, das mal ein bisschen aufzuarbeiten. Aber man kann ja nicht für alle Töchter zuständig sein.
Grüße gehen raus an Henrik Thoma, den allerersten Gast dieses Podcasts, den wir jemals hatten, hier in diesem Studio damals. Das war eine legendäre Folge. Ich war vor Jahren mal in der Sansibar auf Sylt. Und die sind ja bekannt für ihren Weinkeller. Und dann bekommst du, wenn du nach der Weinkarte fragst, bekommst du so ein Buch hingelegt.
Ja, finde ich auch grauenhaft.
Und kannst das ganze, den ganzen Sylt-Urlaub lang, kannst du eigentlich diese Karte von denen lesen.
Kannst du auch 4 Wochen vorher schon dir schicken lassen. Und dann hast du schlaflose Nächte auf der Autofähre.
Ich fand's auch komplett verrückt. Also ich finde, wenn du eine Weinkarte mit 30, 40 Weinen hast, reicht das vollkommen aus. Da findet jeder etwas für seinen Geschmack, wenn die vernünftig gemacht ist. Aber ich brauche nicht so ein 1000-Seiten-Buch, um irgendwie anzugeben, dass ich alle Weine dieser Welt besitze.
Ja, wenn du so einen kleinen hast, dann brauchst du so ein dickes Buch. Ne? Ja.
wir werden das mal sehen, ob so ist.
Da gibt's jemand, der auch dafür verantwortlich war. Das war, glaube ich, Michael Hamann. Der ist heute für die Dagobert Hausen, für die Familie Pohl als gastronomischer Oberguru zuständig. Und so war das früher. Das war einfach, du wurdest nur wahrgenommen, wenn du so eine dicke Karte dahin blätterst. Und der Säckler, der hat sich ja unten den Keller da reinbauen lassen. Ich weiß nicht, wer den gebuddelt hat. Und dann für das Publikum da mussten da die richtigen Flaschen stehen. Und ich glaube, der ist ja sowieso einer der größten Weinhändler mittlerweile in Deutschland, ne? Der Säckler. Ich weiß das gar nicht so genau.
Der hat da ein Outlet stehen in Rantum auf Sylt, wo einfach nur Wein ohne Ende in großen Kisten steht.
Ich finde das auch übertrieben. Also ich bin da auch immer überfordert. Klar findet man immer irgendwo was, aber da sind auch teilweise dann Weine, die nehmen so viel Kapital in Anspruch, wo ich sage, das trinke ich dann doch lieber zu Hause. Und ich bin jetzt nicht sparsam unterwegs, aber da macht das mir auch viel mehr Spaß, als nur, dass ich das da trinke oder wie irgendwo an der Côte d'Azur oder wo mit Champagner gespritzt wird. Also das sind so Sachen, da finde ich, die sollten verboten werden. Und genauso große Weinkarten auch.
Apropos so große Weinkarten. Unsere Weinkarte ist heute etwas kleiner, aber lass uns mal den zweiten Wein doch gerne schon mal aussuchen.
Ja, sehr gerne, Dietmar. Dann blicke ich mal über meine Schulter und nehme mal einfach den von mir
aus linken. Sehr gespannt. Wessen ist das?
Oh, und da steht bei mir. Jetzt bin ich aufgeregt. Mein Wein kommt dran. Weil ich war mir bis vor einer halben Stunde komplett sicher, ich gewinne heute definitiv den goldenen Korken. Und dann kommt Frank mit seinem Klaus Keller um die Ecke.
Ja, ist aber kein großes Gewächs, das will ich nur mal sagen. Das ist ein Lagenwein.
Ja, aber das war eine gute Lage.
So. Ah, das Gute ist, hier ein Drehverschluss. Was für Sebi. Sehr gut. Ja, auch Thomas ist kein Rosé. So, das kann man schon mal erkennen. Aber von der Farbe her hat das aber, oh, oh, der riecht aber ganz anders. Hm.
Der riecht mehr nach Dreck.
Ist das deine Rolle in diesem Podcast, mein Wein zu beschimpfen? Nein, das ist nicht die Rolle
des Gastes. Nein, das ist ja kein, um Gottes Willen, hast du mich missverstanden. Ich meine einfach nach Erde, nach Dreck. So, ne? Also,
was er mit meint, er riecht erdig.
Ja.
Der braucht noch ein bisschen Zeit.
Ja, aber der braucht. Sollen wir nicht lieber nochmal zwischendurch einen anderen aufmachen?
Ich glaube, wir müssen eine halbe Stunde überbrücken, zumindest bis die Punkte drauf vergeben werden.
Aber es ist interessant. Man hat so, das, was ihr erdig nennt, nämlich, habe ich so das Gefühl, das ist so wie so ein Gestein. Mhm. Oder?
So, ja. Also man merkt den Boden, der drunter steht. Ich erzähle euch gleich was dazu. Den riecht man jetzt schon extrem. Ich glaube, der wird im Geschmack auch hart sein.
Muschelkalk, was ist das denn?
Ja, ist ja. Also eigentlich alles hier ist Muschelkalk.
Mal gewählt. Aber mit einer Spur
eher drauf. Für Dietmar.
Mensch, ich mit meinem kleinen Weinwissen will doch einfach nur punkten.
Sehr klein. Wollt ihr einen Trinkspruch von mir haben?
Ja, bitte.
Frank, du als ständiger Hörer unseres Podcasts weißt es ja, für unsere Gäste wird bei mir immer Poesie geliefert. Wir trinken heute was aus Rheinhessen. Unsere Weine sollen sich messen. Auf den ersten Platz ich heute poch. Den besten Wein erschmecken muss er doch. Ist schließlich ein famoser Koch. Lebt im wunderschönen Mainz, eine Stadt des guten Weins. Schön, dass du heute Gast im Podcast bist, mein lieber Frank. Bin schon gespannt auf deine Wertung für meinen 1A-Trank. Hebet nun das Glas mit meinem Wein. Viel Spaß. Prost.
Genau. A la Pole.
Prost.
Ist ein riesiger Kontrast zu deinem gerade.
Ja.
Ja, das sind Welten, ne? Also ich würde sagen, der ist auf jeden Fall deutlich älter. Also deutlich will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich würde dem jetzt mal so vier, fünf Jahre würde ich dem jetzt mal geben.
Er ist auf jeden Fall gelber im Glas. Also vom Geruch ist er unheimlich, eben das, was du sagst, so dreckig, steinig. Das ist schon so ein bisschen wie an der Nordsee, weißt du, wenn die Ebbe ist und das Watt so rauskommt.
Ja, das sind schon so, also ansatzweise Altersnoten. Ne? Also, weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber der wird schon so ein bisschen, so nachher unter der Zunge wird er so ein bisschen firnig. Ne?
Und hat auch.
Was jetzt nichts Schlimmes ist. Also, es ist jetzt eigentlich auch in vielen Bereichen was Positives. Ne?
Ja, aber er hat ein schönes Charisma so in der Nase, finde ich.
Das ist aber auch schön. Charisma. Vor allen Dingen in der Nase.
Ich sauge immer mit einer Nase ein.
Ich habe wieder Charisma in der Nase.
Da bin ich mal gespannt. Ich bin da mal gespannt, wenn da einer wirklich durch die Nase trinkt. Ne?
Du, wenn Herr Lose mit dem Glas auf der Hand schüttelt, dann kann ich ja mit der Nase einsaugen. Ne? Ja, er ist interessant.
Interessant ist ja auch was. Das finde ich ja auch.
Ich weiß, eine kleine
Fresse. Lach in die Fresse, oder? Interessant ist so auf die 12, voll auf die Nase. So.
Aha.
Also ist wie Essen interessant. Das finde ich ja schon, das ist schon also im Arsch.
Hat es Ihnen geschmeckt? Danke.
Ich wollte gerade sagen. Ja. Es war interessant, ja.
Oder so.
Interessant wirklich im Sinne, aber vom Positiv interessant. Allerdings ist der Unterschied zu Franks Wein tatsächlich, der Franks Wein ist raffinierter, finde ich. Der ist hier auch schon, einfach weil er so kräftig ist, vom Geruch her gesehen und auch so im Abgang so eine ziemliche Säure aber auch bildet, finde ich. Kein Wein, den man mal eben so schnell süffeln kann. Also im Farbbereich sind wir hier so ein bisschen bei, ich sage jetzt mal, Urinprobe.
In deinem Alter vielleicht.
Je nachdem, wie viel man getrunken hat.
Ich glaube, das ist aber das abhängig.
Aber ich mag den Geruch, ich mag ja, wenn das so kernig ist.
Ja, so Keller. Keller ist das auch so ein bisschen.
Bisschen Birne, finde genau, ich auch. Ja. Also, ich glaube, das ist ein Wein, den trinkt man am Abend ohne Essen, ohne alles, einfach so, weil man einen guten Wein trinken möchte.
Der ist auch stabil gegenüber Käse und solchen Sachen, obwohl das weiß ist. Ne? Also, ich würde da eher so eine Aprikose, so eine getrocknete sehen, als eine Birne. Aber es ist auch so ein Wein, wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, der macht auch satt. Also vom Trinken satt werden, das ist ja fatal, wenn man gerne trinkt. Also dieses Spritzige, immer wieder nachladen, das ist so, das liegt mir mehr.
Ich
habe das
gehört, du wirst vom Trinken nicht gerne satt. Deshalb trinkst du auch so ungerne Bier, weil du einfach nicht satt werden möchtest.
Ja, das ist ja das Schlimmste für einen Koch, wenn du vom Getränk schon satt bist. Ne? Also dann hast du ja gar keine Lust mehr zu essen. Also das ist ja, und das im Zusammenspiel, das war mir auch immer wichtig, nicht nur die Bekömmlichkeit, sondern dass die saufen, saufen, saufen. Ich muss ja auch an den Umsatz denken. Ne? Nein, aber
ist das so ein bisschen wie mit Hunger einkaufen gehen?
Ja, also das schleift ein bisschen im Vergleich, also auf Niveau zu saufen und mit Hunger einkaufen gehen, das ist echt schwierig. Nee, ich meine das jetzt wirklich ernst, das ist so, deswegen kam Bier auch nie an mich ran und das sind so Weine, die machen satt, weil da ist auch bestimmt viel Holz dabei und das finde ich eigentlich immer schade, weil das kann man auch handwerklich ein bisschen anders einbinden.
So, was haben wir hier, Freunde?
Oh, Sebastian,
nein, muss du denn? Muss
Moment,
er was
wir müssen
sagen?
Das Fallball,
muss
die Guillotine, müssen wir hören.
Ja, Thomas, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du hier ganz elegant versuchst, hier um mich rumzuschlenkern. Also ich komme ja nun, wie ihr sagt, jetzt gerade aus Amsterdam und durch diese ganzen Kanäle und wenn es da mal regnet, kommt immer so ein leichter Mock hoch. Und das war auch das Erste, was ich in der Nase hatte. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass er wirklich geschmacklich dann viel nochmal aufholt. Also und wie ihr schon anfangs sagtet, den noch ein bisschen stehen lassen, der wird dann wahrscheinlich wirklich noch besser. Das, glaube ich, finde ich ganz gut. Und um dich auch nochmal in Schutz zu nehmen, kann ich dir sagen, ich habe ja neue Gläser, habe ich mir ja gekauft hier. Und wenn man beim Riechen und Ansetzen dann doch zu doll schüttet und sich dann eine Nasenloch ein bisschen...
Dann hast du Charisma in der Nase.
Genau, dann habe ich nämlich richtig Charisma in der Nase.
Ja, was haben wir denn da?
Wie alt?
Ich würde sagen, was sagst du, Frank?
5 Jahre.
5 Jahre, das heißt 18, 2019. Ich würde 2019 sagen und sind wir wieder beim Riesling?
Ja, würde ich sagen.
Ja, ne?
Ja.
Jungs, wir sind wieder beim Riesling. Wir sind im Jahr 2019. Wir sind in Nierstein auf dem Hipping und haben vom Weingut St. Anthony ein großes Gewächs aus dem Jahr 2019. Es ist ein Riesling und ich glaube, der braucht wirklich heute Abend noch ein bisschen Zeit. Wir sollten zwischendurch nach Dietmars den dann nochmal wieder trinken. Aber ich gebe für heute Abend noch nicht auf. So weit sind wir noch nicht.
Nein, wir haben ja noch die Chancen.
Das macht ja der Dirk Würz.
Genau.
Ja, sehr guter Mann. Der hatte auch mal in Rheinhessen so ein eigenes Weingut. Und den habe ich kennengelernt, als der beim Robert Weil, also beim Wilhelm Weil Kellermeister war. Da habe ich den kennengelernt. Und ich glaube, da ist auch irgendwie ein großer Fonds, ist der Eigentümer aus Hamburg. Ich will jetzt keine Werbung für die machen.
Musst du nicht.
Der ist ja auch ganz in der Nähe von dir in Mainz. Nierstein ist ja ein Stück südlich.
Nierstein, da fahre ich jetzt hier mit dem, wenn ich jetzt hier hinten, wenn ihr das rechts sehen würdet, dann fahre ich mit dem Boot 15 Minuten.
So, auf der
dann könnte ich.
Fährst du ja gerne.
Ja.
Ja, mit Boot.
Ja. Ja, ich liebe Boot fahren. Wer nicht, wer einmal Boot gefahren ist, der weiß, dass es schön ist. So. Vor allen Dingen, das ist ja die dritte Perspektive von der Erde. Das ist eigentlich das Schönste, was man so sehen darf, vom Wasser aus, immer.
Aber was Wein hier angeht, wir haben auch, wenn ich das sehe, auf der Flasche ist wieder GG, das heißt großes Gewächs.
Nicht Grundgesetz, ja. Dietmar, richtig?
Genau. Wir haben also wieder ein großes Gewächs, heißt sprich einen speziellen Hang. Und das macht wahrscheinlich auch dann diese Note aus, ne?
Genau.
Hipping, Riesling, Hipping, großes Gewächs 2019.
Guck mal, ich meine, mein Alter nicht schlecht, ne? 2019.
Ja, und der hat auch gar nicht so viel Alkohol, 12,5 Volumenprozent. Den spürt man eigentlich, würde ich mehr zuordnen. Hätte ich gesagt, so 13,
13,5. Ja, hinten, weil also die Säure finde ich so ein bisschen hinten raus.
Es ist exakt so viel Alkohol, wie deiner gerade hatte, Frank. Und es sind Welten dazwischen vom Gefühl, wie viel Alkohol man trinkt. Deiner hat was Spritzigeres. Der könnte
okay, jetzt sind das aber auch zwei verschiedene Jahrgänge. Das darf man nicht vergessen. Das eine war 21 und 19. Das wird ja auch immer wieder viel verglichen. Aber da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig geworden. Aber du hast recht, der ist viel spritziger, der ist viel filigraner, meiner, der ist einfach viel eleganter und viel seriöser, würde ich auch sagen.
Seriöser?
Hast jetzt sehr gut Werbung gemacht für deinen, ja?
gut, dass wir die Punkte immer am Ende zählen, ja.
Frank, du bist geboren am 21. April 1967 in Dortmund.
10.35 Uhr.
10.35 Uhr. Sternzeichen bist du Stier. Das ist genau wie mein Papa. Und im chinesischen Horoskop nennt man das Jahr des Feuerschafes. Habe ich auch noch nicht gehört, Feuerschaf.
Schade, aber hört sich aber gut an.
Hört sich gut an. Ja. Ne? ich mache mir meinen Spaß daraus und gucke immer nach, welcher Song an dem Tag, am 21. April im Jahre 1967, an der Nummer 1 der deutschen Singlecharts stand. Hast du eine Ahnung, was es sein kann?
Null. Nein. Aber ich bin gespannt. Also wirklich null.
Hörst du gerne Musik auch?
Nur nebenher, aber dass ich mich da so ein bisschen reinfuchse oder ein Freak bin, überhaupt nicht. Nein.
Das ist ja in Ordnung. Ja. Aber, ne? Es ist, ich glaube, was du auch so deine Lebhaftigkeit, deine Laune auch ausmacht, um zu sagen so, nix, hier wird nichts weggekippt im Wein, lass uns leben, lass uns irgendwie einen gemeinsamen Abend schön verbringen, ist das Motto dieses Liedes auf Englisch übersetzt. Let's spend the night together von den Rolling Stones.
Ah, cool. Jetzt gibt's jetzt einen Einspieler, ich kenne das nicht.
Let's spend the night together, now I need you more than ever. Das ist ein sehr, sehr bekannter Rolling Stones Song. Kannst du nachher mal googeln oder in deinem Restaurant mal spielen lassen. Und die Leute werden sofort mittanzen. Okay. Mit dir. Mit einer Flasche Wein. Mit dem Siegerwein von mir.
Da bin ich mal gespannt. Ja.
Ich glaube nicht, dass die tanzen, wenn Dietmar singt, aber.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich singe. Hm? Ich habe immer gesagt, wenn ich mal ein Lotto gewinnen sollte, also eine allerdings etwas erheblich große Summe gewinnen sollte, je mein Leben, dann würde ich so wahnsinnig gerne eine Raststätte in Deutschland aufmachen, wo man A, richtig gutes Essen bekommt, B, günstig. Und die Frage ist dahinstrebend, du wurdest ja ausgezeichnet als Aufsteiger des Jahres 2012 mal vom Aral-Schlemmer Atlas, was ich überhaupt nicht so ganz so in Verbindung kriege, so ein bisschen mit eigentlich gehobener Küche. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber hast du eine Raststätte in Deutschland, wo du sagen würdest, yo, habe ich echt tolles Essen und...
Ja, habe ich. Das ist, wenn ich jetzt von München mal ab und zu, weil ich da Freunde besuche, dann kurz vor Nürnberg hoffe ich immer, dass dann Stau ist und dann fahre ich in Nürnberg raus und da gibt das Elzigbrätlein und das ist meine Raststätte. Und so sollte eigentlich diese Raststätte sein, die du zukünftig mit deinem Lottogewinn subventionierst.
Da lass mich aber von dir beraten.
Ja, und ich war immer froh, wenn Stau war und ich kam da raus und konnte dann nachher zu Hause sagen, okay, das war Stau eben. Also ich habe das immer genossen und ich bin ja auch jemand, der gerne mittags lieber essen geht als abends zum Beispiel. Ja. Und ansonsten sind Raststätten grauenhaft, ne? Unterirdisch.
Warum eigentlich?
Aber egal wo, also wenn die Leute immer erzählen, in Italien sind die besser oder okay, die Paninis sind da besser, aber im Grunde genommen ist das ja halt die Menge der Menschen einfach einen anderen Inhalt suchen, die wollen Nahrung haben und keine Qualität und darauf sind diese ganzen Themen ausgerichtet, ne? Das ist ja heutzutage, ja. Guck dir mal diese Welt der Supermärkte in Deutschland an, also, da gibt's ja wenige wie Check-in oder wie die alle heißen, die da ein bisschen so ein gewisses Publikum abholen und das natürlich auch ausnutzen, dass da eine gewisse Kaufkraft kommt. Und das ist noch nicht in Deutschland so etabliert, wie das bei den Hipstern in Kreuzberg ist oder sonst wo, sondern das dauert einfach noch ein bisschen und da sollte der Staat sich einfach mal drum kümmern, dass das in Bildung einfließt und klar soll man die Verantwortung den Eltern nicht abnehmen, also das kann der Staat auch nicht, was manche ja denken, aber da muss viel mehr noch getan werden, dass die wissen, wo Qualität anfängt und aufhört. Und das muss ja nicht teuer sein, Essen. Gutes Essen muss ja nicht teuer sein. Man kann das auch.
Gerade du als Westfale musstest ja eigentlich, die Hutschnur muss ja hochgehen, wenn eine Currywurst 10 Euro an der Raststätte kostet.
Ja, okay, bei mir im Restaurant kostet die 16 Euro. Das ist aber eine Karlsbratwurst und das ist
ja, ja, okay.
Ja, ist ja keine Raststätte. Wir haben ja hier noch eine schöne Aussicht und so weiter, aber das ist eine gute Karlsbratwurst, da weiß ich, wo das Zeug herkommt. Das macht ein Metzger aus Koblenz, der Uwe Schmidt, für mich. Und da fängt das schon wieder an. Also das kannst du natürlich jedem nicht vermitteln, der in Mainz einfach mal reinschneidet und sagt, er sagt dann gleich, um Gottes Willen, der Buchholz ist so teuer. Oder mit offenen Weinen, als der Henrik Thoma die Weinkarte gemacht hat, da musste ich dann eben auch einen Durchschnittswert nehmen und nicht unter Preis verkaufen, solche Sachen wie vom Keller oder St. Anthony oder was auch immer, sondern dass sich das einfach auch normalisiert. Ich bin ja heutzutage froh, dass so Weinpreise mit der Wertschätzung einfach in Einklang sind. Ne? Und ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich ein Kilo Tomaten aus Holland, was nicht schlecht sein muss, und ich habe dann ein Kilo Tomaten aus Sizilien, das ist von der Qualität und auch von der Emotion und der Fantasie einfach was ganz anderes. Das kann nicht der gleiche Preis sein. Und genauso glaube ich nicht, dass irgendeine Raststätte in Europa, dass man da wirklich gut essen kann, außer in Nürnberg im Essen.
Warum gucke ich sofort Sebastian an, wenn du sagst, ein Kilo aus Holland? Ah,
Ja, weil das ist ja, der hat ja ein Kilo Sonne mitgekriegt, der arme Kerl. Aber das ist ja auch so ein Klischee, dass man in Holland nicht gut essen kann. Da kann man sehr gut essen. Und die Holländer haben auch ein Bewusstsein für Essen. Aber klar haben die auch ihre Historie nicht außer Acht gelassen und essen Fritten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gute Fritten, das ist mir tausendmal lieber als eine schlechte Krokette zum Beispiel. Und das ist auch ehrlicher. Und wenn du die auf den Tisch stellst, egal ob die Leute gegessen haben oder nicht, und da ist eine gute Mayo dabei und nicht eine getrüffelte Mayo, das hasse ich auch immer, diese getrüffelten Mayos, die da überall sind, oder getrüffeltes Kartoffelpüree mitten im Sommer, ne, wo ich sage, ey, solche Sachen müssen wir aufhören, dass die Leute sich verarschen lassen, weil ich fühle mich da, also das ist ja wie Comedy, wenn du sowas auf den Karten siehst und eine gute Pommes, wem schmeckt das nicht? Ne? Also ich kenne keinen, der sagen würde, auch kleine Kinder, nee, mache ich nicht, esse ich nicht. Ja.
Also ich hatte Pommes bei Flams, einmal mit Frittensoße und mit Mayo, war auch gut. Und ich habe natürlich auch einmal diese Orlok-Pommes dann probiert, die du dann in diese Erdnuss-Teriyaki-Sriracha-Soße. So.
Das ist schon schräg, aber trotzdem lecker, wenn das gut gemacht ist.
Ne? Frank, du hast eben gesagt, du isst lieber mittags als abends. Da bin ich gerade kurz hellhörig geworden. Ich dachte, Leute, die eine mediterrane Prägung haben und Leute, die jahrelang in deinem Job gearbeitet haben, dass die alle immer eher die Spätabendsesser wären. Ist das nicht so?
Wenn die Familie in Italien oder in Spanien isst, dann isst die nicht abends in der Regel, sondern gehen mittags essen. Da haben sie einfach viel mehr Zeit, diese Gespräche und das Essen einfach nebenher laufen zu lassen und so. Geht das dann bis in den Abend. Also die essen dann nicht noch ein zweites Mal, sondern es ist eigentlich dann einmal gegessen worden mit der Familie. Und das ist ja, Essen ist ja Kommunikation. Ne? Essen ist ja auch Wahrnehmung. Jemand, den du nicht kennst, gegenüber, wie ist der? Ne? Was weiß der über Essen? Wie schmeckt der das gleiche Essen, was du auch isst? Das ist ja schon was sehr, sehr Intimes, würde ich sagen. Und da können wir eigentlich ob das Griechen sind, ob das Türken sind, also diese einfache mediterrane Küche, das ist ja immer auf den Punkt. Also ob du Hunger hast, mehr oder weniger, aber es ist einfach auch handwerklich, weil das so produktbesessen ist. Und wir fangen immer an, hier in Europa, also jetzt sage ich jetzt mal Mitteleuropa, ob das die Franzosen sind, und dann noch so Türmchen zu bauen, anstatt sich mal wirklich um die Soße Gedanken zu machen, warum schmeckt die so oder so, und die Pasta auf den Punkt zu kochen. Und das ist für mich Essen, und das geht nur mittags, genauso wie ich dann auch gerne 2-3 Flaschen Wein trinke, und dann kann ich auch nachts noch gut schlafen, als wenn ich dann um 2 Uhr besoffen mich ins Bett lege und um 6 Uhr klingelt der Wecker wieder. Katastrophe. Deswegen genieße ich dieses Mittagessen, weil du einfach viel mehr Zeit hast, mit den Leuten, die du magst, einfach zu kommunizieren und das zu genießen.
Das finde ich ja gerade so, was Westfalen angeht oder auch das Schwabenländle, ne? So diese zünftige, dieses richtig absolut ehrliche Essen auf dem Teller. Gerade die Eltern auch von meiner Liebsten, die in der Nähe von Bünde leben.
Wie heißt die?
Bitte?
Wie heißt die?
Die deine Familie?
Deine Liebste.
Martina.
Wie lange seid ihr schon ein Team?
Jetzt knapp 3 Jahre.
Und läuft so, alles so korrekt.
Läuft,
ja,
läuft.
Herzlichen Glückwunsch.
Läuft gar nicht, ne? Weil wir die Westfalen sind ja nicht auf den Mund gefallen. Man sagt denen ja auch nur so ein bisschen Knorrigkeit und Knurrigkeit aus. So, ne? So.
Ja.
Hast du das auch noch?
Ja, klar. Das ist ja eine Tonnote, die spielt man ja auch, wenn man da herkommt.
Muss man sich dann gewöhnen auch, ne? So, wenn man gerade so
bisschen,
das ist so, geht ein bisschen robuster zur Sache.
Ja.
Aber das Essen, das finde ich halt immer so ganz toll. Also da ist dann halt wirklich, die Kartoffeln, das Sauerkraut, der Braten, egal. Ordentlich Soße dazu und so richtig schön, ja. Ehrlich, deftig und gesund.
Kann man so sagen. Mal, das ist jetzt nicht unbedingt das Gesundeste, aber das ist aber auch eine Tradition, die ja immer mehr in Vergessenheit gerät.
Weil ganz genau.
Wer kann das innerhalb der Familie heute noch wirklich kochen? Also ja. Jetzt meine ich das, sie dürfen die Frauen nicht jetzt denken, dass ich was dagegen hätte, aber wo wird das noch weiter von Mutter und zu Tochter und zu Großmutter weitergegeben, wie man früher den Rotkohl gekocht hat, ne? Oder einen Sauerbraten.
Ja, und ich
finde
auch,
das, was... Die reiten heute alle die Mädels, ne? Und dann sagst du dir so einen Sauerbraten, Mama, vom Pferd, ne? Kriegen die gleich. Ich sag zum Beispiel mal zu meinem Freund Björn Freitag immer, also die hat ja eine Frau, die reitet gerne auf Pferden und die hat auch viele Pferde, da kann man auch mal Sauerkraut draus machen. Mit einem schönen Sauerbraten. Ne? Das gibt's ja gar nicht mehr. Das darfst du ja gar nicht mehr sagen. Pferdefleisch.
Ja, finde ich schon. Also ich habe es noch nie gegessen. Ich habe es noch nie gegessen, muss ich sagen.
Ja, aber sehr lecker.
Aber ich finde, was einfach auch so, je nördlicher man kommt, oder je großstädtischer man kommt, vielleicht soll man es so ausdrücken, ist diese Geselligkeit im Grunde genommen, also wenn es ums Essen geht, dieses Miteinander. Das ist uns schon so ein bisschen verloren gegangen, habe ich so das Gefühl. Also dieser Wunsch, also das, was ich merke immer, auch wenn ich nach Österreich komme, die Tante, der Onkel, so, dann sind dann die ganzen Enkelkinder dabei, dann jeder kann irgendwie ordentlich was kochen, irgendwie auf den Herd setzen, kann also da ist immer noch so eine andere Geselligkeit auch dabei. Da verbindet Essen noch mehr. Na, hier irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so im Großstadtbereich, so Hauptsache schnell, weil wir müssen ja wieder zur Arbeit. So ein bisschen das Kantinenessen.
Ja, weiß nicht, ich kenne deinen Freundeskreis nicht, aber ich kenne viele Leute, die da einfach ganz anders auch mit umgehen. Klar geht das nicht im Alltag, aber man muss sich einfach irgendwie auch mal einen Tag aussuchen, wo sich Zeit genommen wird, ob das jetzt die Familie ist oder ein Freundeskreis ist, wo man dann einfach sagt, jeder kocht da irgendwie einen Gang oder bringt was Vorbereitetes mit und eine Flasche Wein und dann lass es einfach mal ganz langsam laufen und also ich finde das schon, dass das in Deutschland zugenommen hat. Also ich sehe das gar nicht so, dass das abnimmt, sondern es hat zugenommen, weil die jüngeren Leute einfach sich grundsätzlich mit dem ganzen Thema Ernährung und Genuss ganz anders auseinandersetzen, als es früher üblich war. Ist natürlich nur eine Zwischenphase gewesen mit diesem ganzen Low-Kram und dann Butter darfst du auch nicht mehr. Aber das machst du ja nicht jeden Tag. Dann kannst du auch mal einmal die Woche kannst du mal richtig Gas geben, ne? Auch mit dem Alkohol. Also ich kenne das nicht anders, dass ich am Wochenende früher immer gesagt habe, okay, jetzt wird was getrunken, ne? Aber dann auch maßlos. Ne? Und das finde ich auch.
Ja,
aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so in der Regel. Aber ich freue mich.
Nein, also wir auch. Genießen das schon.
Wir haben dafür einen Podcast.
Also
ach so. Aber ich finde das auch blöd zu sagen, es wird nichts mehr getrunken. Klar darf man nicht Auto fahren und man muss auch zusehen, dass man dann am Montag wieder zur Arbeit geht und solche Sachen. Aber warum ist das so, warum wird das so selten ausgesprochen in der Gesellschaft, dass das eigentlich auch schön ist, ne? Sich mal richtig einen reinzuzwiebeln und gute Gespräche zu führen und dann einfach auch so Hemmschwellen mal runter zu dezimieren und mal aufs Wesentliche kommt.
Da hast du hier drei Mitspieler
kann auch,
sofort.
Kann auch eskalieren, also bei Familienfeiern, Weihnachten oder so, wenn dann die Schwiegermutter oder so am Tisch sitzt, aber so grundsätzlich finde ich das völlig in Ordnung. Ne?
Und auch Stefan Marquardt möchte mit uns immer noch Tische rücken machen.
Wir wollen auch an dieser Stelle nicht erzählen, wie der Abend endete, als wir mit Tom seine Abschiedsfolge aufgenommen haben. Davon wollen wir heute einfach nur ganz, ganz still schweigen.
Ganz genau.
Aber Frank, ich wundere mich gerade, wir haben uns ja heute das erste Mal kennengelernt, also auch nur so digital bislang. Du bist ja so ein richtiger Tausendsasser mit Fernsehen, mit Büchern, du hast Sterne erkocht, hast die wieder weggeschmissen, hast lauter Auszeichnungen bekommen, alles, was Dietmar aufgezählt hat, was dir gerade so ein bisschen peinlich war sogar. Und ich erwarte von solchen Tausendsassern immer, dass das so rastlose, unruhige Leute sind. Und hier sitzt gerade vor uns ein Mann, der in sich ruht und mit sich vollkommen klar erscheint. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Keine Ahnung. Also ich, das war ja auch eine ganz andere Lebensphase. Und ich habe zwei tolle Söhne, die sind mittlerweile erwachsen. Ich habe einen tollen Hund, ich habe eine tolle Frau und so eigentlich läuft alles so, wie ich mir das immer gewünscht habe und dann kann man ja auch mal ein bisschen in sich ruhen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr wie früher die Welt aus den Angeln heben, also rein gastronomisch gesehen, sondern ich genieße das auch, was ich gesät habe jetzt und freue mich auf solche Gespräche, dass ich da einfach ganz normal reingehen kann und nicht jemand irgendwas erzählen muss, wo ich denke, das bringt mich dann irgendwo insgesamt ein bisschen weiter. Sondern das Einzige, was uns alle weiterbringt, ist Ehrlichkeit. Vernünftig darüber zu sprechen, was einem wichtig ist und das auch genießen, wenn das dann mal angekommen ist. Das ist ja immer so, wenn ich mich so in die Wange zwicke, dann kommt mir das immer noch wie so ein Traum vor, als ich als Lehrbub in dieses Restaurant Goldschmieding in Castrop-Rauxel die Töpfe eingetragen habe, da hätte ich nie, ich habe klar, träumt man von vielen Sachen, aber ich habe nie geträumt, dass ich das alles machen durfte, was ich gemacht habe. Klar habe ich das auch gemacht, aber und das genieße ich heute, dass ich da bin, wo ich heute bin und ich habe tolle Mitarbeiter, ich habe eine tolle Familie, ich werde so einen Podcast eingeladen und das sind alles Dinge, die für mich nicht unbedingt selbstverständlich sind. Und das ist das, was ich nur jedem mit auf den Weg geben kann, wenn du gesund bist und hast dann so ein paar nette Leute, die du kennenlernst, ne, ob das die Wine Queen ist, ne, die gar nicht aussieht wie eine Queen, also da müsst ihr euch echt mal jemand Neues suchen und das meine ich auch nicht respektlos, oder ob das meine Auszubildenden sind oder Aushilfen, das sind alles Leute, die Arbeit, also ich schätze das sehr, dass die Arbeit schätzen, dass sie gerne arbeiten, dass sie menschlich sind und auch fehlbar, wie ich auch. Ich bin der größte Fehler hier in meinem eigenen Betrieb. Und ich darf zugucken und ich darf auch zwischendurch mal Hand anlegen und dann sind das so Sachen, die genieße ich einfach. Was soll ich da jetzt noch, bestimmt noch ein oder zwei Kochbücher schreiben, aber vielleicht mal ganz anders, wie ich das früher gemacht habe. Und ich freue mich heute, dass ich das alles so, ja, euch genießen darf.
Ist doch ein geiler Status im Leben, wenn man es geschafft hat, zu sagen, ich mache die Sachen, auf die ich Bock habe und ich muss nicht mehr allem hinterherrennen, sondern das, worauf ich Lust und Spaß habe.
Ja, das ist ja auch eine Illusion, das weißt du selber auch, du musst am Ende immer allen hinterherrennen. Das ist ja egal, wie groß du da bist, das ist ja illusorisch, aber das ist auch gut so, wenn man dann irgendwo anklopft und hat schon was zu zeigen, was man erreicht hat. Dann bist du ja nicht so, wie wenn du anfängst und hast noch gar nichts erreicht. Das ist so, wie wenn du einen Betrieb übergeben kriegst, oder ich sag mal, ein Tennisspieler zum Beispiel, ein Weltrang-Tennisspieler, lass uns mal über Björn Borg oder Boris Becker reden. Das ist alles auf die zwei Persönlichkeiten fokussiert. Und wenn du heute einen Betrieb machst und du eine Existenz neu gründest, dann ist das nur auf dich und deine Wünsche und deinen Willen fokussiert. Und wenn das dann funktioniert, dann ist das doch großartig. Und das, wenn du das übergeben kriegst, wie ein großes Hotel mit so einer Außenstelle, ein gutes Restaurant und dann wird das als Promotion gesehen, das ist doch einfach. Und deswegen habe ich auch nie gerne in so Subventionsbetrieben gearbeitet, sondern ich habe immer gerne in Läden gearbeitet, wo am Ende des Monats darüber gesprochen wird, bleibt da was über, wie kreativ sind wir, wie effektiv sind wir, weil wenn nichts überbleibt, dann hat das für mich keine Wertigkeit. Mhm.
Apropos Wertigkeit, dritter Wein?
Ja, gerne. Ich vermute mal, also ich kann es nur schätzen, aber liebe Quark Queen, es kann ja nur noch einer sein, ne?
Was denkst du?
Ja, ich laufe.
Ich greife mal nach hinten, du läufst schon mal los. Ich glaube, es überrascht niemanden, wenn ich jetzt sage, dass das der Wein von Dietmar ist. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme hier mal mein nächstes Glas schon mal zur Seite.
So schnell geht's. Mein Kühlschrank ist nicht so weit weg.
Das stimmt.
So. Auch wieder ein Schraubverschluss. Einfach nur, ich wollte dir einfach entgegenkommen.
Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung.
Du bist so,
ich habe gerade die beiden Verschlüsse aus Versehen nebeneinander gelegt, dein und mein. Und sie sehen sich extrem ähnlich, als wären wir vom gleichen Weingut gekommen.
Rheinhessen ist groß.
Ihr könnt ja jetzt was dazu sagen.
Ja.
Und für alle Nicht-Topografen unter uns, Rheinhessen liegt nicht nur in Hessen. Wir sehen
so
ein Wein, der ist farblich ist er etwas näher, finde ich, sogar an Franks als an meinem. Oder liegt gut dazwischen eigentlich? Er liegt gut dazwischen, farblich.
Ja.
Er riecht?
Nee, der sieht einfach stabiler aus. Jünger. Obwohl ich nicht glaube, dass es viel jünger ist, aber ich glaube, dass da schon im Keller eine andere Person für zuständig war.
Der Geruch ist ja relativ nah an meinem eher, ne?
Würde ich nicht sagen. Also den ersten Geruch, der war eigentlich relativ frisch. Der war spritzig, Zitrone, ein bisschen Limette. Würde ich jetzt nicht sagen. Ist immer noch nicht das Gleiche, was ich damit gebracht habe, weil diese Mineralität, ja, muss ich das nochmal sagen, diese Mineralität, das ist was anderes. Ne? Und da ist auch der Boden nicht so ausgearbeitet. Da hat sich einer auch sehr viel Mühe gegeben, aber der hätte auch mehr, der kann auch mehr, sag ich mal so.
Okay, ich sag mal kurz meinen Trinkspruch und dann könnt ihr ja den Wein euch reinorgeln. Mein Trinkspruch heißt eigentlich auf die Region auch bezogen, mehr Strunzenet, mehr Hun. Ich hoffe, ihr habt das richtig im Dialekt wiedergegeben, was nicht anders heißt, wir geben nicht an, wir haben.
Wo ist denn das her?
Also ich sag mal so, ich habe meinen besten Freund, der wohnt in Niederolm, gestern gefragt, ob er einen guten Spruch zum Wein für mich hätte und er sagte, nein, sowas gibt's hier nicht. Und jetzt kommt Dietmar mit sowas.
Das ist so geil, hat er irgendwo abgeschrieben, oder?
kann ich noch von der Schule mit abschreiben, das ist
Da merkst du auch, der ist einfach säurebetonter. Ja. Also, wenn ich den jetzt so mal probiere, könnte ich auch sagen, der kommt aus dem Rheingau. Es ist einfach ein bisschen viel, aber jetzt könnte ich auch sagen, der kommt aus dem Rheingau. Ja. Handwerklich.
Ja. Ja, Thomas, was sagst du?
Möchtest du, dass ich was sage?
Eigentlich nicht. Sebastian?
Also ich hatte als erstes wirklich so einen ähnlichen Geruch wieder von diesem Ebbe an der Nordsee. So ein paar Muscheln liegen da am Strand und dann so ein bisschen den Duft davon und den leichten Mock aus Amsterdamer Gully, der aber im Vergleich zu dem Wein von Thomas etwas schneller verflüchtigt und sich dann langsam wirklich zu einem echt floralen, blumeranden, leckeren Weißwein entwickelt.
Ja, ich finde auch der
ganz gut.
Ja, der, gut der, kommt, der kommt leichter durch als meiner. Also bei mir war es ja auch so, dass ich ihn vom Riechen her dachte ich erst, der wäre sehr ähnlich zu meinem. Aber wenn du ihn trinkst, ist er sehr viel spritziger, etwas steiler, etwas deutlich säurebetonter. Da hast du recht, Frank. Das ist ein bisschen trinkflüssiger als meiner.
Ja, aber man sollte jetzt vielleicht deinen nochmal probieren, nachdem der ein bisschen Luft hat.
Das ist eine gute Idee.
Der hat sich auch ganz anders entwickelt. Also, der ist nicht so spritzig und auch nicht so, der macht nicht diesen Trinkfluss auch. Aber
das will er ja auch gar nicht.
Was sagst du?
Also ich meine,
der sagt, er darf nicht getrunken werden. Er muss stehen bleiben.
Das ist ein Anlageobjekt. Also ich habe wirklich gelesen, das ist ein Weißer, den soll man bis 2045 lagern können. Nicht, dass wir das wollten, aber der hat eine extreme Lagerfähigkeit.
Das schaffen wir auch gar nicht.
Nicht mehr heute.
Ja, aber also 45, das müsst ihr mal überlegen. Also wann trinkst du den dann? Wie viele Flaschen hast du davon gekauft? Wenn du 500 Flaschen gekauft hast, dann ist das, glaube ich, wichtig, dass der so lange lagerfähig ist. Aber wenn jetzt ein normaler Verbraucher unterwegs ist und der kauft 18 Flaschen von so einem großen Gewächs, dann probiert er mal zwischendurch.
Aber es würde zu Dietmars 70. Geburtstag gut passen.
Ach, Mensch.
Dietmar, was hast du uns heute mitgebracht?
Lass mal die Hosen runter. Genau. Also, es ist ungefähr das zweite Mal in unserer Wein-Podcast-Historie, dass wir es zumindest schaffen, das gleiche Weingut tatsächlich zu nehmen. Nachdem wir damals bei Lars Jessen das tatsächlich so hatten, dass wir den gleichen, absolut gleichen Wein hatten, haben wir hier das gleiche Weingut, allerdings nicht den gleichen Wein. Wir haben allerdings wieder natürlich einen Riesling. St. Anthony ist wieder natürlich das Weingut. Diesmal ist es der Berg Pettental, auch großes Gewächs, ein 2020er. Was der Unterschied so ein bisschen vielleicht zu beschreiben ist, er riecht ein bisschen süßlicher, hat aber klar ein bisschen mehr Säuregehalt, auf jeden Fall, und wirkt halt das, was ihr schon so ein bisschen beschrieben habt, entgegen jetzt zum Wein von dir, Thomas, ein bisschen spritziger beim Trinken. Aber vom Geruch und durchaus auch vom Geschmack kann man durchaus sagen, ja, die beiden kommen vom gleichen Weingut. Sie haben so einen gleichen Charakter, der da drin ist. St. Anthony, auch wie gesagt Nierstein, 15 Minuten gegenüber von Frank, wie wir erfahren haben.
Auf der gleichen Rheinseite.
Die haben ungefähr, auf der gleichen Rheinseite, 60 Hektar Rebfläche. Da wird angebaut über Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Pinot Noir und auch Blaufränkisch. Und das Lustige ist, sie verkosten durchaus und schenken das auch aus bei dem FSV Mainz 05. Und tatsächlich ist Mainz die einzige Bundesliga-Stadt, in der mehr Wein als Bier verkonsumiert wird. Das ist wirklich faszinierend, ja. Und der Würz wurde schon benannt.
War der schon mal bei euch?
Nee, noch nicht.
Nein, der war noch nicht
bei uns. Einladen.
Der hat ja einen gemeinsamen Wein mit Thomas Anders. Ich finde, die beiden sollten mal gemeinsam zu uns kommen.
Nicht nur das, sie haben auch einen Podcast.
Ja, da ist ja noch der Moderator, der Herr. Wie heißt denn der nochmal? Der macht, der moderiert mit dem Thomas Anders zusammen den Podcast. Wie heißt denn der nochmal?
Aber in jedem Fall versprechen
wir euch. Müsst ihr alle dreimal einladen.
Wenn es uns gelingt, dass wir die beiden hierher bekommen oder alle drei, dann wird Thomas Anders mit der Weinprinzessin Cherry Cherry Lady singen.
Ja, und dann bringe ich noch eine Lasagne mit.
Oha. Okay, wir zeichnen bei dir im Bootshaus auf.
Letzteres hier fällt mir gut.
Nee, wir machen das bei euch da in dem Studio. Ich komme dann nach Berlin oder wo auch immer das steht. Und das sollten wir uns antun. Ja.
Wir haben das nächste Date.
Auf jeden Fall.
Aber Dietmar, wir beide müssen miteinander aufpassen. Dietmar, wir kennen uns einfach zu gut. Es kann nicht sein, dass wir das größte Anbaugebiet Deutschlands haben als Thema heute. Und wir beide landen aus Versehen auf dem gleichen Weingut. Das kann nicht sein.
Ja, aber das ist wirklich das erste Mal passiert. Also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
Ich finde das auch ein bisschen tragisch, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ganz ehrlich gesagt,
hört sich so ein bisschen nach Promotion an.
Wirklich gar nicht, leider.
Nee, ist es tatsächlich nicht. Ich glaube einfach nur, das ist, glaube ich, ein Zufallstreffer hoch 10. Das wird uns nicht
nochmal passieren. Falls der Gewürz im Nachhinein bezahlen möchte dafür, dass wir es aus Versehen gemacht haben, kann er das gerne tun. Das ist kein Problem. Aber in Wahrheit war es wirklich auch ein Zufall.
Ja, okay. Also das wird er auch tun. Aber ich bin auch, was mich mal interessieren würde, wo habt ihr denn die Weine gesucht eigentlich für den Podcast? Also wie sucht ihr die aus?
Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das eine ist, entweder man hat die Weine tatsächlich schon mal bei sich zu Hause gehabt. Thomas hat dann ja immer so seinen Hendrik Thoma Bonus noch.
Also ich glaube nicht, dass der Hendrik den Wein jetzt empfohlen.
Also ich mach's wirklich so, Frank, entweder habe ich eine Urlaubsentdeckung oder etwas, was ich gerne trinke, oder ich habe bei Hendrik das Monatspaket, wo man nicht weiß, was kommt. Das hilft ganz gut, um so ein bisschen durch die Weinwelt zu kommen. Und das Dritte, was ich sonst tue, und das habe ich hier in Rheinhessen wirklich getan, ist, dass ich dann wirklich recherchiere, was sind gute Weine aus der Region, aus der Gegend, wo ich mich auch von der Beschreibung her gut mitfühle. Und dann bestelle ich die manchmal sogar komplett blind, dass ich sie vorher nicht getrunken habe. Da geht man auch schon mal mit baden gelegentlich.
Dein Freund aus Niederolf.
Ja, genau, ne? Der.
Ah, nee, das
ja,
war...
Ja. Ja. Steffen, schöne Grüße.
Genau, also so funktioniert das
Ganze. Das sind ja so Zufälle, die kann man ja auch gar nicht im Leben erklären, aber nee, ich finde das einfach ein bisschen schade jetzt für Rheinhessen, weil das ist ja nicht das Spiegelbild, Rheinhessen wirklich.
Absolut nicht, absolut nicht. Also da schlägst du natürlich voll aus der Art, aber umso schöner irgendwie, dass du nicht auch noch St. Anthony hast.
Aber nächstes Mal vielleicht.
Nee, wirklich gut.
Aber ich habe in der Vorrecherche wirklich gedacht, der Dirk Würz ist ein spannender Typ, der hat auch einen eigenen Podcast, dann diesen gemeinsamen Wein mit Thomas Anders. Es gibt so viele Gründe, den mal einzuladen, das sollten wir wirklich mal vorhaben.
Nein, länger, weil man muss ja auch eins sagen, also ich als Koch, ich habe ja auch von dieser ganzen Wein-Community gelernt, weil da ist ja keiner stutenbissig oder so. Das ist das Hauptthema ist immer Wein. Und egal, wo der herkommt, es gibt auch keinen schlechten Wein mehr in Deutschland, würde ich heute sagen. Und das Einzige, wo man wieder ein bisschen dran arbeiten muss, ist, dass der Bierpreis jetzt höher ist als der Durchschnittsweinpreis. Das finde ich ein bisschen sträflich. Da müssen die Weinbauern nochmal oder die Verbände ein bisschen dran arbeiten, weil das finde ich auch nicht fair. Das spiegelt das nicht wieder, was das für eine Arbeit ist und Verbundenheit zur Region. Das sind so Themen, die sind sich untereinander immer einig, wenn es um Wein geht. Und dann probieren die und sind nicht neidisch, sondern sprechen darüber, wie man es besser machen kann und so weiter. Da können viele andere Branchen eigentlich nur von lernen. Und das ist immer so für mich der Leuchtturm gewesen, wo ich gesagt habe, als ich hier nach Rheinhessen oder nach Mainz gekommen bin, das kannte ich vorher gar nicht, aus anderen Branchen schon mal gar nicht. Und so gehen die heute, und ich lebe jetzt 26 Jahre hier in Mainz, und so gehen die heute noch damit um, und ich bin manchmal ein bisschen stutenbissig oder eine Lästerschwester, und das sind die gar nicht, und das finde ich echt toll und großartig, was das für eine tolle Branche ist.
Wie nah bist du denn in Mainz lebend eigentlich dem Wein? Kriegst du vom Weinanbau viel mit, vom Weinhandel viel mit, oder ist das was, was du nur wegsäufst am Samstagabend?
Ja, nee, das, also klar hat man immer das Thema, dass es weggetrunken wird. Aber es gibt ja auch viel Obstbau hier und Spargelbauern und so weiter. Und da habe ich einfach nicht so die Zeit, weil das organisiere ich für mich mit meinem Hund und in meiner Freizeit auch so ein bisschen drumherum, dass es irgendwie galant ist. Man fährt mal zu den Winzern, aber die Winzer sind eben auch oft bei dir. Und dieser Schulterschluss, den wir früher hatten, den habe ich heute, den pflege ich gar nicht mehr heute so tief. Und deswegen kenne ich auch manche Newcomer gar nicht mal so. Ich fordere da mal Proben an, was ich auch schade finde, mir das mal anzugucken, was sind das wirklich für Lagen, weil das ist ja dann auch alles so ein bisschen aufgeteilt, wenn man ganz ehrlich ist. Und der Philipp Wittmann zum Beispiel, der hat da mal so Message in the Bottle gegründet, der ist eigentlich Initiator von allem, was an jungen Winzern dann mal bereit war, über Qualität nachzudenken. Und man darf nicht vergessen, das sind so drei Generationen. Heute sprechen wir alle über Bio, Demeter und diese ganzen Labels. Das hat die Familie im Einklang immer mit der Natur gemacht und hat gesagt, okay, das ist eigentlich immer Bio. Wir müssen das heute auch draufschreiben, weil das viele auch vergessen haben und viele leben nicht mehr in der Generation. Und das ist so ein Spiegelbild aus Rheinhessen. So, das ist eine große Einigkeit. Das wirst du jetzt bei den Kornbauern in Westfalen nicht so unbedingt wieder, weil das austauschbar ist. Und das hier alles kann man nicht austauschen.
Ganz was anderes, Frank. Wie wurdest du eigentlich fürs Fernsehen entdeckt? Weil du bist ja in deiner Art ziemlich perfekt fürs Fernsehen. Aber wie bist du da eigentlich hingekommen?
Das wüsste ich gerne selber. Ja, es ist wirklich so. Also es gab damals, das war Vox Kochduell bei Vox und Daily. Da haben die gecastet, und das hat mir irgendwie mal ein Mitarbeiter hingelegt und hat gesagt, guck mal, da sucht D&D Film und Fernsehproduktion jemand, der kochen kann und reden kann, und bewirbt sich doch mal. Und da habe ich das liegen lassen. Es war eine Neueröffnung eines Objektes Landhaus zur Roten Forelle, wo ich als Küchenchef verantwortlich war und eigentlich für viele Sachen auch noch mehr. Dann hatte ich keine Zeit, und dann hatten die sich da drüber hinweggelegt und haben gesagt, okay, wir bewerben uns für den Frank, mit dem Frank. Und dann kam irgendwie eine Mail, und dann hatte ich das erste Casting mit der Birte Karinus in so einem Kellerloch, wo man dann so tun sollte, als ob man kocht und Salat anmacht, und die Birte sollte das damals moderieren. Die wurde leider auch nicht die Moderatorin, sondern das wurde die Britta von Lojewski. Und das war das Erste, was so im privaten Fernsehen lief. Da haben wir 15 Euro zur Verfügung gehabt. Leute sind einkaufen gegangen. Also wie der Alltag eigentlich so spielt. Und das war auch relativ erfolgreich. Und so ging das dann weiter. Und dass ich heute solche Sachen machen darf, wie Lecker an Bord mit Björn Freitag, das resultiert vielleicht auch aus der Zeit. Aber ich genieße das heute umso mehr. Weil das ist jetzt einfach, damals war das schönes Fernsehen. Und das ist jetzt auch wieder schönes Fernsehen. Und ich finde einfach, Deutschland ist so schön und diese Perspektive vom Wasser und dann mit einem alten Freund, das wünscht sich ja jeder, mit einem alten Freund so einen Urlaub einmal im Jahr zu machen, Wein zu trinken, ein bisschen was essen, dummes Zeug quatschen, Leute kennenlernen und wir werden jetzt auch noch dafür bezahlt und zeigen den Leuten, dass es wirklich so schön in Deutschland ist und das ist die schönste Jahreszeit, in der wir drehen, das ist der Sommer. Habe ich mir auch abgewöhnt, im Sommer wegzufahren, weil in der wertvollsten Jahreszeit für mich zumindest, auch was die Küche betrifft, muss ich nicht wegfahren und da genieße ich lieber das hier. Der Winter, da fahre ich öfter mal weg und jetzt dieses Jahr ist es zum Beispiel so, dass wir anfangen ab Mai die Mosel zu bereisen. Die kenne ich auch eigentlich viel zu wenig, auch weintechnisch viel zu wenig. Und da bin ich auch froh, dass ich nicht nur die großen Jünger der Mosel kennenlerne wahrscheinlich, sondern auch ganz normale Leute. Und das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht so snobby ist und sagt, okay, Qualität fängt nur bei dem Preis an oder bei der Ausbildung, sondern das hat einfach was mit Herz und Bauch zu tun. Und das sind so schöne Dinge, die darf ich heute noch machen. Und ich mache, glaube ich, jetzt seit 28 Jahren Fernsehen. Aber nicht, aber da, nicht so massiv. Also ich mach das immer so ein bisschen nebenher und ich genieße das auch als Marketing-Tool zu nutzen.
Was die Mosel angeht, da kannst du dich getrost in Thomas Hände mal begeben, weil Thomas kennt sich an der Mosel super aus, hat tolle Erfahrungen, was Weingüter angeht.
Warum kennt er? Also ich weiß das nicht, wenn ihr beide die gleichen Weingüter ausgesucht habt, ob ihr euch beide überhaupt auskennt. Da muss ich jetzt mal nachdenken. Dietmar ist nicht. Und jetzt kommt so eine, das ist ja schon so ein bisschen, Dietmar, also ihr kennt euch ja länger, aber das ist ja schon so eigentlich so ein Fußtritt unten dran mit dem Klotschen. Er kennt sich an der Mosel sehr
Dietmar,
gut
Dietmar aus. Ist Schöner, weil ich war mal 4 Tage an der Mosel. Ich kenne mich also wirklich nicht gut da aus. Ich mag nur einen bestimmten Riesling von der Mosel sehr gerne, den ich in diesem Podcast auch schon 2-mal mittlerweile vorgestellt habe, weil ich ihn einfach gerne mag. Aber ansonsten kann ich da nicht mit Manuel Andrack mithalten, der ja die ganze Mosel irgendwie bereist hat und alle 50 Weingüter wegsaufen musste in einer Sendung bei Harald Schmidt. So weit sind wir noch nicht. aber es klingt so, als wäre Lecker an Bord für dich auch so ein Herzensprojekt, was einfach unfassbar viel Spaß macht. Ich weiß, ihr seid viel im Westen unterwegs bislang gewesen, aber was war denn die schönste Fahrt, die du da gemacht hast bislang mit Björn Freitag?
Also ich kann jetzt gar nicht sagen, also ich glaube, das ist 6. oder 7. Staffel, weiß ich jetzt gar nicht so genau, also das ist mir auch nicht so wichtig, aber das Schönste war eigentlich meine Heimat über die Kanäle Dortmund, Waldrop, Recklinghausen und Dorsten nochmal neu kennenzulernen nach 25 oder 30 Jahren, wo ich da weg war. Und wie sich das dann auch dieser Tool-Qualität, wie sich das entwickelt hat, dass Produzenten da waren, dass die auch genügend Leute gefunden haben, obwohl das immer noch eine strukturschwache Region ist. Und dass die alle so über dieses Genussthema, und das ist ja auch ein Lebensthema, sich weiterentwickelt haben. Also als ich da meine Ausbildung gemacht habe, wollte ich ja so schnell wie möglich danach weg, um das andere mal kennenzulernen. Also wo Qualität herkommt, also aus der Erziehung, Kulturgeschichte und so weiter. Und auf einmal komme ich dann wieder in so einem Zeitfenster mit Lecker an Bord, mit dem Björn Freitag, mit dem WDR zurück und lerne meine eigene Heimat noch mal ganz anders kennen. Also, da könnte ich jetzt noch heulen. Wie
schön. Aber ich verstehe das total.
Wer darf das denn auch? Ne? Also da muss man wirklich dankbar sein. Wer darf
das? Als Hamburger ist für mich die Elbe immer was Besonderes. Immer wenn ich runter an die Landungsbrücken, an die Elbe komme, das ist für mich was ganz Spezielles. Und ganz schräg wird's als gebürtiger Schleswig-Holsteiner, wenn ich an den Nord-Ostsee-Kanal komme, der einfach auch nur so eine gerade Strecke ist. Ich finde das immer ganz toll. Und meine Frau sagt immer zu mir, und jetzt? Weil das Ding ist halt so ein betonierter Kanal einfach nur. Ne? Und für sie ist das nichts. Und ich denke so, das ist für mich was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, Sebastian, Dietmar, habt ihr da auch so speziell eure Flüsse? Den Trinkfluss, ich weiß.
Ja, also ich meine, wir haben ja hier die Spree in Berlin und die Spree ist ja überhaupt nicht bekannt für große Weingeschichten, irgendwelche Kulinarik, außer vielleicht die Spreewaldgurke.
Sehr gut.
Die sich auch wirklich lohnt. Ja. Also die Spreewaldgurke.
Auch das Gurkenwasser soll ja sehr beliebt sein.
Lohnt sich sowieso immer. Gurkenwasser nach dem Kater. Ja, das wäre so meins. Dann der Spreewald und die Spree.
Ja, bei mir ist es jetzt auch nicht unbedingt eine Weinregion. Also ich bin ja direkt aus Österreich nach Bremerhaven gekommen. Und das ist ja ein Riesensprung. Also ne, kommst da unten von der Alpenregion und dann bist du halt, landest du direkt an der flachen Küste.
Wie kam das, dass du nach Bremerhaven
musstest? Ja, also ich bin mit 8 Jahren mit meiner Mutter zusammen nach Bremerhaven gezogen. Meine Mutter ist Schauspielerin und die hat dort ein Engagement bekommen und das war halt mit 4 Koffern im Zug dann nach den Norden gereist. Ich sage immer, ich bin so schön nach Deutschland emigriert. Und dort ist die Weser halt der Fluss schlechthin. Und für mich war es halt immer sehr bedeutsam, dass ich plötzlich Schiffe, und zwar in den unterschiedlichsten Kategorien, plötzlich vor mir hatte, was ich natürlich überhaupt nicht kannte. So. Und was es aber sehr Schönes dort gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wenn es das noch gibt, ist es durchaus ein kleiner Geheimtipp. Es gibt dort die alte Luneschleuse. Die alte Luneschleuse ist ein bisschen versteckt damals gewesen. Mittlerweile ist das Gewerbegebiet rangerutscht. Damals war es sogar nur so ein Wanderweg zu befahren. Und es ist so eine kleine Schleuse, wo geräucherter Aal unheimlich toll auf den Teller kam. Ja,
großartig.
Aal finde ich. Ist großartig. Wirklich großartig. Oder eben auch Krabben mit Rührei und so weiter. Also es war so auch ein Familienbesitz. Super. Und das verbinde ich zum Beispiel dort mit dem Seitenkanal und dann mit der Weser verbunden mit einem unheimlichen tollen kleinen Restaurant, wo überall Bilder an der Wand hängen. Selbst die Herrentoilette ist vollgehängt mit komischen Sprüchen. Und dann einfach einen riesen tollen geräucherten Aal auf dem Teller zu haben mit Schwarzbrot und dann natürlich noch so einen kleinen, ne, damit das Öl schwimmt. Ja. Hinterher kippt. Und das finde ich immer noch, das ist so haften geblieben.
Flüsse sind was Besonderes, man merkt's.
Ja, schön. Wasser verbindet auch, also genauso wie das Flüssige im Glas.
Ja, meinst du, wie viele Menschen es gibt, die das nicht haben, so was wir haben, ne? So eine schöne Erinnerung.
Ja, absolut. Und aus Erinnerungen, finde ich, entstehen eben einfach auch Sinnlichkeiten. Und Sinnlichkeiten sind ja eigentlich das, was ja auch deinem Gewerbe auch sehr, sehr von Nutzen ist, nämlich eben Geschmack, Riechen, Schmecken und so. Das ist ja eine Sinnlichkeit. Ne? Und das ist das Schönste, was es geben kann.
Wollen wir mal spielen?
Spiele mit Dito.
Frank, wir spielen jetzt mit dir ein kleines Spiel. Ich habe dir 2 Spiele mitgebracht. Möchtest du erst das Sinnliche oder erst das Schnelle? Okay, ja. Dann machen wir erst das Sinnliche und dann machen wir das Schnelle. Es ist auch eigentlich gar kein Spiel. Es geht darum, 10 Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz für dich. Freiheit bedeutet für mich.
Freiheit bedeutet für mich ausschlafen.
Das erste, was ich morgens mache, ist...
Zähneputzen.
Über Deutschland denke ich.
Meine Heimat ist das schönste Land der Welt.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte,
würde ich den gleichen Scheiß wieder machen.
Mein Leben mit Kulinarik als beruflichem Mittelpunkt bedeutet mir...
Nicht alles, aber ist mir wichtig.
Am liebsten esse ich...
Geht euch einen Scheißdreck an.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten.
Genügend und guter Stoff.
Der folgenden Generation rate ich?
Sauft, sauft, sauft.
Also der perfekte Gast für uns. Das ist wirklich großartig. Wir machen das mit der anderen Folge nochmal. Am Leben liebe ich am meisten?
Die frische Luft.
Du hast was anderes gedacht. Du hast
keine
was anderes
Ahnung. Gedacht. Da gibt's so viele Sachen, da kann ich mich jetzt gar nicht festlegen.
Okay, letzte Frage. Wein ist für mich?
Eine Wahrheit.
Danke dir. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Spiel. Und dieses Spiel heißt Wein schnell gekippt.
Wein schnell gekippt.
Es geht so, du bekommst von mir Begriffe genannt, die du möglichst schnell beantwortest. Zum Beispiel, als Beispiel Rebsorte mit R. Dann würdest du sagen...
Ja.
Genau, zum Beispiel.
genau die.
Dietmar, hast du die Uhr?
Ja, noch auf Zeit.
Genau, wir haben genau 30 Sekunden Zeit. Frank, bist du bereit?
Ja.
Rebsorte mit S.
Silvaner.
Winzer mit K.
Klaus Keller.
Aroma mit H.
Zweimal K. Aroma mit H. Hefe.
Weinherkunftsland mit S.
Eine Spanne.
Weinpodcast mit V.
Fick dich.
Italienischer Wein mit B.
Bolgeri.
Aroma mit A.
Aroma mit A.
Top.
Gott sei Dank.
Ja, das, ich kann nur 5 gelten lassen. Das fick dich, das wird man mit F schreiben und nicht mit V.
Ach so, okay.
Du hast es hinter dich gebracht mit unseren Spielereien.
Gibt es da auch ein Ranking so?
Ja, das haben wir noch nie offiziell aufgestellt, aber ich glaube, richtig gut war Stefan Marquardt. Carsten Henn war, glaube ich, auch richtig gut.
Aber sie sind eigentlich relativ nah beieinander. Also alles, das hängt sich da alles zwischen 6 und 8.
Sind immer so die Zahlen, ja. Aber wir spielen es auch nicht immer, wir spielen unterschiedliche Spiele. Ich glaube, nächstes Mal spiele ich wieder, ich packe meinen Koffer.
Oh mein Gott, bitte nicht, das ist aber, Sevi, sag was.
Ja, ich freue mich schon.
Gut, wir nähern uns langsam sozusagen dem Ende unseres Podcasts. Wir haben aber noch eine kleine Aufgabe. Es gibt nämlich hier ein kleines Feld. Da gibt es so eine kleine Blase, wo man chatten kann, hier. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Irgendwo auf der rechten Seite, unten so eine Blase, da steht Plaudern.
Unten rechts.
Nee, Frank ist mit dem iOS drin, ich glaube.
Da ist es unten.
Ist das schwieriger mit dem Chat.
Nee. Das ist dann unten rechts, ganz unten rechts ist so eine Blase, da steht Plaudern.
Ja, hättest du gerne, aber bei mir gibt es sie nicht.
Ihr könntet für Frank dann höchstens euren Bildschirm teilen. Wenn ihr das als Text irgendwo habt, dann könnt ihr Share und dann den Screen teilen.
Ui, wo ist das denn?
Dann sehen wir alle den Text und dann...
Du machst das? Okay.
Frank, das Spiel heißt Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher. Dann teile ich jetzt meinen Bildschirm für Frank. Ich versuche es zumindest. Und Frank bekommt jetzt meinen Zungenbrecher. Frank, kannst du ihn sehen?
Das kleine Schleimschwein schleimt sich schleimisch beim Schleimlehrer ein. Drum schleimt es ihm mit Schleim, Schneckenschleim ein. Oh.
Ja, na bitte. gut. Mal, ich habe übrigens einen für Sebastian heute dabei. Soll ich den direkt mal geben? Dann Achtung, ja, Sebastian.
Köpeniger Königskinder ködern Köter und Köche mit Körper, Körpern in Körbe, mit Körper, Körpern in Körbe, ködern Köpeniger Königskinder Köter und Köche.
Du warst schon besser, du warst auch schon schlechter.
Aber schön, dass du den Köpeniger mit drin hattest, denn ich bin ja hier, komme ja aus...
Sehr gerne.
Thomas, dein?
Ja, bitte. Eine Diplom-Bibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist Diplom-Bibliothekarin. Danke, Dietmar.
Ja, siehst du, ich wollte heute mal lieb sein zu dir.
Jetzt hast du gar keinen. Ich habe Frank eingegeben.
Jetzt habe ich gar keinen.
Du hast gar keinen. Willst du einen eigenen vorlesen?
Meinen eigenen?
Ja.
Okay, warte. Ein Dutzend nuschelnde Duzer, Duzen nuschelnd, Dutzende, Dutzender Nuschler nuschelnd. Ja, komm, okay. Das ist auch nicht so, ne?
Ja.
Das kann man doch mal machen. So, kommen wir doch eigentlich jetzt mal zur Abstimmung. Was sagt ihr dazu?
Sehr gern. Wir haben ein bisschen Angst für mich, ja.
Ja, genau, ja, nicht nur für dich. Also wir haben hier unseren goldenen Korken ins Leben gerufen, der bedeutet 0 bis 100 Punkte. Und mein lieber Frank, du darfst sozusagen jedem Wein eine gewisse Anzahl an Punkten geben, die du möchtest. Und am Ende werden wir das zusammenzählen, was wir ungefähr haben.
Für dich als Orientierung, Frank, der beste Wein, den wir jemals hatten, hatte einen Schnitt von 96,33 Punkten. Das war ein Chassagne Montrachet Premier Cru von Christian Lohse. Der schlechteste Wein, den wir jemals hatten, das war von Dietmar, ein indischer Wein, der Yogi Red Wine von Saradi. Ein Merlot aus dem Jahr 2018 mit sagenhaften 59,25 Punkten, damit du in etwa weißt, wie bei uns so das Ranking funktioniert.
Genau. Man muss einfach nur eigentlich meinen Mut eigentlich mal dazu bewerten, dass ich einen indischen Wein genommen habe, aber das wird ja nicht bewertet.
Frank, der erste Wein des Abends war dein eigener. Wie viele Punkte würdest du deinem Wein geben?
90 Punkte.
Der zweite Wein des Abends war der von Thomas. Wie viele würdest du dem geben?
80 Punkte.
Der dritte Wein war der von Dietmar. Wie viele Punkte bekommt der von dir?
86.
Dietmar, der Wein von Frank.
Dem gebe ich 93 Punkte.
Dem Wein von Thomas?
82.
Deinem Wein?
83.
Prinzessin, der Wein von Frank.
Der Wein von Frank bekommt von mir 95 Punkte.
Wow, super Ergebnis.
Ja, das war echt ein Hammer.
Der von Thomas?
Der Wein von Thomas bekommt von mir 75 Punkte.
Ja, der Wein von Dietmar?
Der Wein von Dietmar bekommt von mir heute 80 Punkte.
Sehr gut. Dann fehle ich jetzt noch. Ich gebe dem Wein von Frank, den ich wirklich ausgesprochen gut fand, gebe ich auch 93 Punkte. Mein eigener hat mich mittel überzeugt. Ich gebe dem 85 Punkte. Und der Wein von Dietmar, der war auch wirklich klasse, der bekommt von mir 87 Punkte. Damit haben wir ein Endergebnis. Mit 80,5 Punkten liegt Thomas im unteren Mittelfeld des ewigen Rankings, eher fast schon am Ende mit dabei. Mit 84 Punkten liegt Dietmar wirklich im Mittelfeld und mit 92,75 Punkten liegt Frank auf Platz 7 des ewigen Rankings, wenn ich es richtig sehe. Herzlichen Glückwunsch, Frank, du hast gewonnen.
Ja, Respekt, geile Nummer.
Der Keller kann was.
Ja, das kann er wirklich.
Ja, toller Wein.
Und jeder weiß sofort, wenn er bei dir ins Bootshaus kommt, welchen Wein er trinken muss.
Ja, den haben wir auch auf der Karte, aber nicht als 21er. Aber egal, der liegt bei uns noch im Keller.
Das Name-Programm.
Ja. Sehr schön. Frank, es gibt noch zwei letzte Punkte, die es immer gibt. Der erste kommt jetzt von Dietmar für dich.
Genau. Wenn du diese drei Weine noch einmal vergleichen würdest mit deiner eigenen Wortwahl, dann beschreibe diese Weine, und zwar mit Hinblick auf deine Reise über die Flüsse, die du gemacht hast. Welchen Wein würdest du welchem Fluss zuordnen?
Ja, ganz klar würde ich alle drei dem Rhein zuordnen. Und der Rhein hat ja nicht nur dieses Anbaugebiet an sich, das man Rheinhessen nennt. Und da gibt es ja so Lagen, die direkt am Rhein sind, wie Pettental. Von der Pfalz würde ich jetzt sagen, ist eher ein bisschen im Hinterland. Und was noch an Flüssen kommt, weiß ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich finde, das Rheinwasser sollte schmecken wie diese drei Weine.
Schön.
Sehr schön. Besser als die Krachten in Amsterdam von der Weinprinzessin auf jeden Fall.
Könnte schwierig werden, ja.
Sehr gut. Frank, das war eine richtig schöne Runde mit dir. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein unglaublich sympathischer Gast, mit dem man sehr normal und entspannt reden kann. Das macht sehr, sehr viel Spaß, in diesem Podcast mit dir zu sprechen. Ihr findet uns alle unter In Vino Wer Wie Was auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder unter In Vino-Wein-Podcast auf der Webseite. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesem Podcast folgt, wenn er euch gefällt, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn kommentiert. All darüber freuen wir uns sehr. Ich hatte viel Spaß. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, weil der Gast hat immer die allerletzten Worte. Deshalb kann ich mich schon mal als allererster verabschieden. Ich sage auf Wiedersehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Frank, wir haben ein Date. Wir haben noch einiges vor miteinander. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das bleibt also so.
Ja, vielen Dank. Und ich zitiere jetzt meine Großmutter. Die hat immer gesagt, Dummheit frisst und Intelligenz säuft. Zum Wohl, meine Damen und Herren.
Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.